Hallo und herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist in der Ausgabe Nummer 100. Und passenderweise ist die 100. Folge von Verstaubt und Altbacken betitelt Ein rabenschwarzer Tag, weil wer hätte gedacht, dass die Welt 100 Ausgaben von Verstaubt und Altbacken zu sehen kriegt. Ich denke, heute wird darüber berichtet werden überall, dass dieser Tag ein rabenschwarzer ist, der in die Geschichte eingeht. Das wird uns auch nicht aufhalten. Stattdessen machen wir auch dann eine Ausgabe. Und deswegen begrüße ich Konstantin wieder an meiner Seite, der heute unser Moderator sein wird, überraschenderweise.
Wahrscheinlich ist es deswegen ein rabenschwarzer Tag. Das war meine Überlegung, dass ich so dachte, okay, ein rabenschwarzer Tag nicht nur für Familie Dr. Kleist oder Familie Kleist, sondern auch für alle Hörerinnen und Hörer von Verstaubt und Altbacken. Aber trotzdem freue ich mich, da zu sein. Hallo. Hallo an alle, die zuhören.
Ja, also ich weiß nicht, wie hat es dir gefallen, dieser Rollenwechsel? Also ich meine, wie bist du durchgekommen durch die Folge?
Ich hatte gedacht, dass es wesentlich länger dauert. Ich dachte irgendwie, das dauert 4 bis 5 Stunden, weil man ja sehr viel schreiben muss und so. Und dann habe ich wirklich so, ich glaube, ich habe so 80 Minuten gebraucht, das aufzuschreiben. Also dadurch, dass ich so 10 Finger tippen kann und so und relativ gewohnt bin, irgendwie neben dem Gucken noch zu schreiben, ging's. Aber es ist halt wirklich interessant, wie anders man das wahrnimmt. Manchmal schreibt man was, ist sehr auf irgendwas fokussiert, hört sich gerade diese medizinischen Texte irgendwie 5-mal an und hat sie immer noch nicht verstanden. Und manchmal gab es das ja aber auch, dass du mal so sagtest, ja, ach, das habe ich gar nicht mitbekommen oder sowas. Und weil man manchmal eben auch nicht auf den Bildschirm guckt. Ich bin aber mal sehr gespannt, vor allem, wie es gleich wird, darüber zu reden. Also das ist fast der Teil, der mich mehr interessiert als der Erarbeitungsteil.
Ja. Für mich war es auch witzig jetzt, weil ich eben gedacht habe, es ist etwas total anderes, wenn man gar nicht weiß, was einen erwartet. Also ich weiß ja jetzt gar nicht, worauf du eingehen wirst und wie ich jetzt darauf reagiere. Also fast ist es ein bisschen aufregender für mich gerade, weil ich eben jetzt immer nur reagieren kann und nicht agiere.
Aber hast du es trotzdem mehr genossen, irgendwie zu gucken? Dachtest du so, ach, das ist jetzt richtig Freizeit oder?
Freizeit nicht. Also es war ja schon eine Konzentriertheit und auch so, was, dass man sich überlegt, wozu man was sagen will. Aber es war auf jeden Fall natürlich ganz cool, als nach 45 Minuten der Abspann lief und man so dachte, wow, das ging jetzt echt schnell.
Ja. Ja, das ist halt echt, das ist natürlich wirklich auch schön, kann ich ja auch sagen, aus der Vorbereitung, also ich bin dir auch sehr dankbar dafür, dass du das immer machst und ich freue mich auch immer, wie du es machst. Ist natürlich schön, wenn man weiß, wir nehmen 19:30 auf, 18:40 fange ich einfach an zu gucken und gehe dann direkt in die Aufnahme. So, ja. Weil man ja auch eben mit diesen 45 Minuten wesentlich besser planen kann, als mit dem, wo man vielleicht noch was schreibt und wo es manchmal sagst du ja auch, es dauert manchmal länger, manchmal kürzer und so, da muss man schon ein ganz bisschen mehr Puffer einplanen. Ne?
Aber in der Folge gab es zumindest ein paar gute A-Takes, wie es im Synchron heißt, also Takes, in denen nicht gesprochen wird, wo man nur gucken kann und so. Da kommt man, glaube ich, dann besser durch als in Folgen, wo es ein intensives Kammerspiel von Dialogen ist.
Das Gefühl hatte ich auch. Also es gab viel Aufnahmen der Landschaft, es gab irgendwie viel Setting-Darstellung und so und also diese ganzen Dialoge, die du ja teilweise mitgeschrieben hast, wo es im Krankenhaus auf und ab ging, die sind in dieser Zeit so ein bisschen entfallen. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie es gleich wird. Ob das eine Folge ist, wo wir nach 20 Minuten merken, Konstantin, du hast so oberflächlich geguckt, dass wir jetzt fertig sind, oder?
Wir brechen es ab und machen sie nochmal neu und ich schreibe die nochmal auf.
Ja. Ganz genau. So, ich bekomme gerade einen Anruf, den ich mal ganz kurz, ich werde nicht antworten, sondern ich gehe nicht ran, sondern ich schreibe mir kurz.
Ich bin gerade in wichtigen Podcast-Aufnahmen. Nein, Olaf, nein, es geht gerade nicht. Du musst jetzt gar nicht anfangen zu reden.
Die Zukunft Europas kann ich dir auch noch in einer Stunde erklären.
Ich würde dir einfach mal überlassen, in die Folge überzuleiten. Wir haben ja heute kompletten Rollentausch, also bitte.
Super. Dann starten wir doch. Ich freue mich, das ankündigen zu können. Folge 100 beziehungsweise Folge 803, ein rabenschwarzer Tag. Wir beginnen in der Villa. Nein, Quatsch, tun wir nicht, aber ich wollte diesen Satz auch einfach mal sagen. Ja, es war doch früher so ein Standard, dass wir in der Villa beginnen.
Stimmt, ja.
Wir beginnen nicht. Es gab eine Zeit, wo es immer in der Villa losging. Die ist auch schon lange vorbei, ne?
Ja, das war noch zu Johannes-Zeiten. Das war wie immer, dass die Familie morgens in den Tag startet und so.
Genau, mit Clara irgendwas auf der Flöte vorspielt oder so.
Genau. Und
stattdessen beginnen wir jetzt hier an einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Busbahnhof ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein, es ist, glaube ich, der Bahnhof vielleicht sogar. Und dort steht ein Bus, ein Mann, wie sich später herausstellen wird oder gleich herausstellt, ist es der Busfahrer, steigt aus dem Bus aus, gibt seiner Frau und seinem Kind noch einen Abschiedskuss und geht zum Bus. Also ja. Er ist der Busfahrer, wie man schnell erkennen kann. Der Bus hat die schöne Marke Cityhüpfer.
Ja, hab ich auch gesehen.
Auch etwas, was man irgendwie noch nicht mitbekommen
hat. Ja, gibt's das eigentlich? Ich gucke mal. Cityhüpfer. Ich glaube, heute ist alles Flixbus.
Nee. Ja, stimmt.
Die Nummer 1 in Moers und Umgebung. Die höchsten Ansprüche City Hopser. Weiß gar nicht, was das ist. Taxis sind das. Nee, City Hüpfer gibt's nicht.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie der Bus dorthin gekommen ist. Klassischerweise sind es ja so richtig richtige Busbahnhöfe oder Bushöfe. Hier sieht aber sieht irgendwie so gar nicht nach so einem ganz klassischen Setting aus, aber Hauptsache, der Busfahrer weiß, wo er hin muss.
Wir hatten ja in Staffel 1, nicht Staffel 1, in Staffel 3 oder so schon mal sowas, dass Inge mit dem Bus irgendwie nach Erfurt oder nach irgendwo hingefahren ist. Aber das waren, glaube ich, nicht diese Kulisse hier. Das war der Rathausvorplatz oder so.
Damals meinst du, war es der Rathausvorplatz?
Nee, dieses Mal wirkte es so wie Rathausvorplatz. So, ja. Und damals war es irgendwie mehr eine Buskulisse, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, welche Folge das war.
Ja, hier ist es ein bisschen malerischer. Wir kommen dann aber zur Villa, als im sozusagen die zweite Location ist die Villa Kleist und wir sehen Lotte und Clara. Lotte sagt, es ist doof, Clara, dass du schon wieder abhaust. Und Clara sagt, ich war jetzt eine Woche hier, aber Lotte beschwert sich. Sie sagt, du warst wegen Phoebe und Anke hier, allerdings nicht wegen mir. Da sieht man mal, wie sich die Verhältnisse drehen. Und ja. Clara stellt aber klar, ich habe euch alle besucht, auch dich. Und sie sucht noch Gegenstände, braucht noch ein Ladekabel. Und dann sagt sie, dass sie schon ganz schön aufgeregt ist, weil sie den Siegerhengst bei einem Rennen in Baden-Baden betreuen muss und da nicht schiefgehen darf. Sie geht aus dem Zimmer zusammen mit Lotte.
Ja, sie findet es doof, dass Clara wieder abhaut. Ist natürlich fast so ein ähnlicher Moment, wie dass Paul es cool findet, dass Lotte jetzt hier wohnt, weil Lotte und Clara konnten sich ja auch nicht so richtig ausstehen.
Ja, also vollkommene Drehung der Verhältnisse ja. Mittlerweile. Ne? Also angekommen bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Es wäre mal interessant, was jetzt passieren würde, wenn Tanja sagen würde, wir ziehen jetzt doch wieder aus oder so. Ob Lotte dann rebellieren würde oder ob sie dann sagt, ach ja, alles ist für mich in Ordnung. Oder also ist sie einfach liberal geworden oder hat sich die Meinung zu den Kleists total verändert?
Na, wenn man sie so anguckt, also auch wie sie hier so angezogen ist und dass ihre Haare so ganz glatt gebürstet sind, dann sieht sie schon braver aus als in Staffel 7. In Staffel 7 hat sie so ein bisschen mehr so einen Punk-Look gehabt.
Ja, stimmt. Wir kommen in die Küche. Ach, eine Frage übrigens noch, die ich mir gestellt habe, ob Clara ihr Zimmer eigentlich noch hat.
Ja, sieht jetzt fast so ein bisschen so aus, als wäre das ihr Zimmer hier, ne? Mit dem Spiegel und dieser Gitarre oder was das ist am... Nee, das ist ein Pferd am... an der Wand, also so ein Pferdbild. Also sieht fast so aus, als wäre das ihr Zimmer. Und Lotte hat ja auch dieses Dachzimmer eigentlich, ne? Dieses mit dem, was sie mit Bernd auf Vordermann gebracht hat.
Was ja dann eigentlich ihr das Gästezimmer werden sollte. Also wenn sie das Dachzimmer hätte, was übrigens fällt mir gerade mal so auf, eigentlich unlogisch ist, dass sie das Dachzimmer hat, oder? Ist das Dachzimmer nicht, eigentlich müsste das dann nicht zur Wohnung darüber gehören?
Stimmt, ja. Aber ich meine, die Wohnung von Pivi und Anke oder vormals Michael und Lisa hat ja auch so diesen Charakter, dass die Tür so, das ist ja fast wie so die Hälfte. Also vielleicht ist das Zimmer von ihr auch auf der Etage, aber nicht in dieser Wohnung.
Ja, ich finde es sehr schön, wenn man nochmal sehen würde, wie das da drin eigentlich genau gestaltet ist. Darauf warte ich ja eigentlich die ganze Zeit, dass man, also...
Oder es ist so ein, wirklich nur noch so eine Dachkammer, also dass es wirklich diese Wohnung gibt und da drüber ist dann irgendwie noch der Dachboden und so eine Kammer, wo noch Gäste untergebracht werden können.
Wäre dann aber auch eigentlich ein schönes Teenie-Zimmer, wo man so ein bisschen so seinen eigenen Bereich hat und ungestört.
Das stimmt.
Vielleicht wollte sie es ja behalten.
Ja. Ich würde es behalten wollen.
Ja, ich auch. Weil der Blick auf die Wartburg natürlich auch schön ist, aber...
Den kann man sich auch ins Zimmer hängen.
Stimmt, stimmt. Einfach das Bild mitnehmen von diesen einen Patienten. In der Küche beschwert sich Christian gegenüber Tanja, weil Tanja eine zweite Mahnung bereits bekommen hat. Sie hat einen Strafzettel bekommen und jetzt aufgrund der zweiten Mahnung, sie werden 61 Euro fällig. Er sagt, davon hätte man doch was Schönes essen gehen können. Und Tanja sagt, wirst du deshalb jetzt gleich verhaftet oder was? Christian sagt, es geht ums Prinzip. Tanja verdreht die Augen und das stört Christian und sie nennt ihn kleinkariert. Christian fragt dann ganz grundsätzlich, kann ich mich auf dich verlassen? Und Tanja sagt, weil ich mal was vergesse. Und Christian sagt einfach nur mal, ohne dass er weiter in die Diskussion einsteigt. Sie ist genervt, geht aus der Küche und begegnet dort Bernd und Inge, die hereinkommen. Sie sagen sich ganz kurz Hallo, Tanja geht raus und dann sind Inge und Bernd im Zimmer. Bernd fragt, ob alle abfahrbereit sind und dann fragt Christian, was ist denn das hier in dieser Tasche? Und Bernd und Inge haben Reiseproviant gepackt, wo man so richtig merkt, das ist Reiseproviant, glaube ich, noch aus dem Marokko-Bereich oder sowas für die Reise nach Marokko, weil es ist eine unglaublich große Box.
Aber was ist da drin? Man sieht irgendwie nicht so richtig, was da drin ist. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre es nur, als wäre es eine große Box, aber es klimpern nur so ein paar Apfelstücke irgendwie da drin, ne? Also irgendwie sieht es aus, als hätte er nur so eine große Tupperware genommen und hätte so einen Apfel da reingeschnitten und in Schnitze geschnitten.
Vielleicht hat Inge auch ein bisschen was, ne, wobei er, bei ihm könnte man denken, dass er Lust hat eigentlich schon auf Proviant, weil er schon Genussmensch ist, finde ich. Und Inge fürsorglich, nee, keiner wird da, ich hatte kurz überlegt, ob eine Person das heimlich wieder was rausgenommen hat oder so, aber...
Nee, also Inge würde es ja passen, wenn sie noch einen kompletten Kuchen gebacken hätte und vielleicht ein Coq au vin.
Ja, und eine Decke noch zum Übernachten. Ja,
aber mehr Streit zwischen Tanja und Christian wieder, ne? Also war jetzt in beiden Folgen, die wir gesehen haben, in der zweiten Folge und in der dritten Folge der 8. Staffel jetzt ordentlicher Streit zwischen denen.
Ja, und es wird so ein bisschen grundsätzlicher, ne? Also auch mit diesem, ja, du hast einfach keine Ahnung von Familie, so sieht's doch aus und jetzt so kann ich mich auf dich verlassen und so. Es kommt wirklich so ein leichter Anna-Ton rein.
Ja, voll. Habe ich auch dran gedacht an Anna.
Ja. Also noch kann Tanja, noch ist nicht so hart, aber es geht langsam in die Richtung. Wir kommen wieder zur Busstation und sehen mehrere Leute, die zum Bus gehen. Es geht unter anderem eine Mutter mit ihrem Sohn zum Bus und sagt, der Sohn soll die Oma grüßen und sie holt den Jungen wieder in 2 Tagen ab. Sie umarmt den Jungen, sagt ihm, ich hab dich lieb und sagt dann zum Busfahrer, dass er gut auf den Jungen aufpassen soll. Der Busfahrer kontrolliert noch einmal kurz die Reifen und der kleine Junge möchte ein bisschen helfen und darf den Knopf drücken, mit dem man die Tür auf und zu machen kann und dann darf er sich einen schönen Platz im Bus suchen. Als nächstes kommt eine Gruppe von 5 Frauen, die laut auf sich aufmerksam machen. Wir sehen 5 Junggesellinnen, die da Party machen und laut rufen, ja, nicht ohne uns losfahren und ja,
man ahnt. Alle im Partnerlook in rosa und so mit so Hoodies, wo draufsteht, irgendwie sie will und er hat zu wollen.
Oh, interessant, das habe ich gar nicht beachtet. Oh. Ja, werde ich später noch was zu sagen, aber die werden ja noch ein kleines Thema sein.
Ich finde ja auf jeden Fall sehr witzig, dass der Busfahrer sich hier so für diesen Jungen ganz viel Zeit nimmt und so sagt, ja, guck mal hier, du kannst den Schalter drücken und so, also so ganz geduldig. Und als diese Mädels am Horizont auftauchten, gehen seine Schultern so nach unten und er hat so ein, oh, nee.
Ja. Es ist, aber genau den gleichen Gedanken, muss ich sagen, hatte ich auch. Also es ist so eine Folge, wo ich so richtig denke, also ich finde ja gerade lange Busfahrten richtig nervig, einfach weil man in Stau geraten kann, weil irgendwie, ich finde ja Zugfahrten viel angenehmer, weil man da auch irgendwie mehr rumlaufen kann und so. Mhm. Und das war jetzt für mich so richtig so ein, boah, genau wegen solcher Leute sind manchmal Busfahrten auch echt ätzend. Also nicht unbedingt wegen Junggesellen, aber... auch gerade heute Morgen bin ich wieder mit Bus der BVG gefahren und dann hat eine Person es eingestiegen, hat ihre Verschwörungstheorien erzählt und so und ich dachte, boah, es ist auch schon wieder schön, wenn das Fahrrad wieder läuft und seine eigenen Bereiche hat.
Ja, ich habe ja dafür immer die schallisolierenden Kopfhörer.
Ja, das ist eine gute Sache, das stimmt. Wir kommen wieder zurück zur Villa und es gibt eine Verabschiedung, weil halt alle losziehen. Das muss man vielleicht nochmal kurz im Kontext der letzten Folge, ne? Clara war ja zu Besuch und jetzt hat Clara, was sie eben schon auch sagte, dieses Rennen in Baden-Baden, was sie betreut. Und dann ist ja letzte Woche irgendwie die Idee entstanden, dass Christian und Bernd mitkommen. Warum das jetzt ausgerechnet Bernd ist, der mitkommt und nicht Inge zum Beispiel, erklärt sich eigentlich gar nicht, ne?
Und auch nicht, also in der letzten Folge war, glaube ich, die Rede von Bernd und Inge. Und nicht nur von Bernd. Also Inge hat wohl irgendwie abgesagt oder keine Lust oder so.
Ja, also, aber es irgendwie gab jetzt keinen Nebensatz, der das irgendwie klar gemacht hat oder sowas. Ne? Also es wäre ja leicht gewesen, dass Bernd sagt, und du kurierst dich hier schön aus oder irgendwie sowas. Ne?
Oder sie muss irgendwie auf die Kinder aufpassen. Aber ich meine, Lotte und Paul sind ja jetzt auch nicht mehr 12, sondern die können vielleicht auch selber aufpassen auf sich und auf Rosalie.
Ja, die, genau, diese Idee mit Rosalie, auf Rosalie aufpassen, scheint ja dann neu zu sein. Also, ja. Naja.
Genau, was ist diese Reise?
Genau, diese Reise wird jetzt angetreten und sie soll eigentlich mit dem Auto angetreten sein. Das Auto steht da und Clara sagt allen morgen Daumen drücken und alle wünschen ganz viel Glück. Und Christian merkt währenddessen, dass der Wagen nicht anspringt. Es gibt eine kurze Diskussion, ob es an der Batterie liegt. Und Clara sagt, kannst du jetzt losgehen? Christian sagt, der Wagen springt nicht an, die Elektronik springt nicht an. Bernd stellt klar, ich habe auch keinen Wagen mehr und die Überlegung ist, ob Michael helfen könnte, aber Paul sagt, nee, der hat mir gestern erzählt, dass der Wagen in der Werkstatt ist und Christian sagt, okay, wir machen was anderes. Und dann kommen die drei zum Bus und so werden diese beiden Handlungsstränge jetzt zusammengeführt, wie schnell sie jetzt darauf gekommen sind. Es wird auch leider nicht erklärt, wohin der Bus fährt grundsätzlich. Hätte mich mal interessiert, was die Endstation, was dessen eigentliches Ziel war. Mhm. Auf jeden Fall kommen die drei zum Bus und Bernd kommt sofort mit einem Paar ins Gespräch, mit dem Ehepaar Schneider. Und Christian ordert in der Zeit 3 Tickets. 5 Plätze waren noch frei, sagt der Busfahrer. Alle steigen ein und im Bus sind die Junggesellen dann grölen laut, jetzt geht's los. Und sie gehen mir schon so auf den Keks. Und Clara geht mir anscheinend auch auf den Keks, weil die Junggesellen sitzen vorne. Clara sagt, komm, dann gehe ich nach hinten und alle gehen ein bisschen weiter nach hinten. Christian sieht noch ein Foto von dem von einem Kind, was hinter dem Lenkrad ist und fragt den Busfahrer, ist das ihr Enkel? Der Busfahrer sagt, nein, das ist mein Sohn, ich bin ein Spätberufener. Ein etwas unangenehmer Fehler. Immer, das kann ja immer schnell passieren, dass man jemanden im Verwandtschaftsgrad irgendwie falsch einordnet. Und dann ist aber auch Christian irritiert, weil er auf die Junggesellinnen trifft und dann heißt es, hier Männer im Bus und ja, letzte Tage in Freiheit. Und Christian ist schon irritiert, geht durch zu Clara. Clara ist aber mit dem Handy beschäftigt und Bernd stellt klar, wenn du hier reden möchtest, dann komm zu mir. Weil sie ist ja eh nur mit ihrem Gerät beschäftigt. Clara sagt, dass Konversationen überbewertet werden.
Und da also relativ hat sie gesagt, manchen, ja.
Ja, sie meint auch, Konversationen werden überbewertet. und dann, genau, sitzen also die Junggesellen relativ weit vorne. Christian, Clara, Bernd hinten. Und Christian sagt noch zu Bernd, weißt du, wann ich das letzte Mal Bus gefahren bin? Vor 14 Jahren, als ich nach Eisenach gekommen bin. Bernd sagt, da warst du ja richtig jung und beide lachen und der Bus fährt los und wir sehen dann schöne Aufnahmen von Thüringen und der Umgebung von Eisenach, der Bus, der in der Natur rollt.
Da war irgendwie so ein komischer Moment mit Bernd und diesem Ehepaar, was du meintest. Ich weiß nicht genau, was er da meinte. Da hat er irgendwie gesagt, ja, früher gab's sowas nicht oder so. Und der Satz davor ist, glaube ich, von dem Herrn Schneider irgendwie, na, hoffentlich kommen wir in keinen Stau. Und dann sagt Bernd, ja, früher gab es sowas nicht. Und ich weiß nicht genau, ob er meint, dass es früher keinen Stau gab oder dass es früher solche Busreisen nicht gab. Aber ich glaube, Busreisen sind ja auch schon relativ alt. Also keine Ahnung, was er da meint.
Naja, die einzige Überlegung, die man haben könnte, wäre, wenn er aus dem Osten kommt, dass er irgendwie das Reiseziel sieht und sagt, dahin ging früher die Reise nicht oder sowas.
Ja, das kann natürlich sein. Früher gab es keine Verbindung nach Baden-Baden. Ja.
Genau, oder nach Paris oder so.
Ja. Ansonsten fand ich noch ganz interessant, dass Christian das so findet, mit dass er mit dem Bus gefahren ist nach Eisenach, weil wir haben ihn ja mit dem Auto ankommen sehen in Staffel 1. Also ich weiß nicht, wann er der Bus gefahren ist, aber...
Ja, vielleicht meinte er so ein bisschen in der Zeit, als ich nach Eisenach gekommen bin und vielleicht ist da auch einmal das, vielleicht hat Remanka Walter einmal irgendwie das Auto einkassiert oder abgeschleppt und dann musste er einmal.
Aber ist er tatsächlich nie wieder Linienbus nicht mal gefahren? Also gut, es gibt Leute, die verwenden die öffentlichen Verkehrsmittel auf Gedeih und Verderb nicht, aber das finde ich ja dann schon sehr ungewöhnlich. 14 Jahre kein Bus fahren, aber gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, er ist schon viel mit Auto und Fahrrad unterwegs. In Eisenach ist Busfahren wirklich nicht notwendig und vielleicht ist er wirklich dann sonst eher Zugfahrer oder sowas.
Ja, Fahrrad aber, ist natürlich, ja.
Aber auch so, wie er, finde ich, so tickt, so, also klar, als Arzt braucht er ja auch öfter diese, seinen Wagen und so, und aber auch so familiär und sowas, wie er tickt, könnte ich mir vorstellen, dass er ein Mann ist, der gar nicht so viel Reisen macht, so große oder sonst was, oder? Also, ja. Irgendwie sieht man das ja auch nie.
Und sie rufen ein Taxi, wie so oft. Sie sind ja auch Taxifahrer vor allem.
Ja, stimmt.
Ich fand hier noch ganz witzig, dass in dem Bus zahlreiche Schauspielerinnen vor allem waren, die ich kenne. Und das war witzig, weil ich halt die ganze Zeit so dieses typische Gefühl habe von, wenn man in den Bus steigt und so ein Gesicht sieht und denkt, den kenne ich doch irgendwie. Und dadurch, dass ich jetzt ausgerechnet in dieser Folge auch mal nicht am Steuer sitze und auch nicht aufgeschrieben habe, wer sind die Schauspielerinnen und so, habe ich gedacht, ach, da hinten, die kenne ich doch irgendwie, das ist doch Ilona Schulz und so. Und dadurch, dass am Anfang alle Figuren, die im weiteren Verlauf der Fahrt ja dann auch noch Text kriegen, nur so im Hintergrund sitzen, denkt man sich nichts dabei. Denkt man, da hinten sitzt doch jemand, den ich kenne. auch eine von den Junggesellinnen kannte ich. Und ja, das ist ganz cool gewesen.
Ach, lustig. Okay, also aber aus deiner Arbeit, oder? Also aus dem
aus der Arbeit, ja. Ja, und einer der Männer, das ist, ich glaube, eine Szene später kommt der vor allem ins Bild, der da so ein bisschen nicht flirtet, sondern angeflirtet wird von den Mädels und dann irgendwie so meint, ja, nur, was war das irgendwie sowas, sie sagen sowas wie, ja, nur für einen Kuss oder so.
Oh, ja.
Egal, auf jeden Fall, einer von diesen beiden Männern ist Nikolai Tegeler und der hat zum Beispiel 2018 und 19 in Potsdam in der Nikolaikirche den Jedermann inszeniert und es war wohl eine ganz gute Inszenierung, die relativ beliebt ist. Auch hat auch Open Air in Belitz Jedermann inszeniert und jetzt dieses Jahr wohl in Weimar und Bayreuth. Also wenn man Lust hat, August, Oktober 2025 Weimar und Bayreuth Jedermann inszeniert von Nikolai Tegeler.
Nein, krass. Man könnte mal, eigentlich hätte man nachdenken können, ob man den einlädt, oder? Weil diese Busfahrt zu filmen und so hätte mich mal interessiert und diese ganzen Unfallsetting und sowas, das wäre irgendwie was Spezielles gewesen. Aber, ja. Okay. Christian setzt sich dann nach vorne, weil es etwas zu weit, weil es zu zweit etwas zu eng ist und geht zwei Reihen nach vorne. Die Junggesellen machen nach wie vor Party. Und dann kommen Mutter und Vater, also eine Mutter und ein Vater, die sich die Werte von einem Baby notieren, irgendwelche gesundheitlichen Werte, irgendwas haben sie da kurz mal gemessen. Und stehen dabei im Gang und hinten ist ein Pärchen, zwei Männer, die in der letzten Reihe dann darüber nervig, wie nervig Kinder sein können. Und einer sagt, wir haben nie über Kinder geredet. Und der andere sagt, ja, wir kennen es ja auch erst ein halbes Jahr. Das hatte ich irgendwie eine lustige Reaktion. Damit hatte ich nie gerechnet. Wenn jemand sagt, wir haben nie über Kinder geredet, ist nach 6 Monaten natürlich nie, klingt jetzt so.
Nie, ja.
Gut, ja. Das klingt so, als wäre das jetzt schon lange Beziehung, aber gut.
Ja, ich finde es ja witzig, dass einer dieser Partner sich stört an dem Kindergeschrei oder sagt, es würde mich jetzt hier stören, aber diese Partymädels stören ihn überhaupt nicht, die da kreischen und Shots trinken und so, also so Kümmerling trinken und so.
Ja, das stimmt. Stimmt, das ist eigentlich verrückt.
Zum Glück ist es hier ruhig. Wenn das Baby jetzt schreien würde.
Stimmt, das wird so präventiv, wird das so eigentlich fertig gemacht.
Ja.
Die Junggesellen stoßen auf die Braut an und Clara spricht Christian an, fragt, ob er den Stress mit Tanja hat, weil es keinen Abschiedsguss gab, was ich krass fand, dass er das so gemerkt hat oder dass sie das so gemerkt hat. Christian sagt nur, dass es etwas Streit gab, aber jetzt alles gut ist. Und dann sagt Clara, hol doch den Abschiedskuss nach mit einem Emoji oder so. Und Christian sagt, ich schreibe lieber Nachrichten. Und Clara sagt, dann halt lieber Oldschool. Und dann fragt Bernd das Paar, wohin die Reise gehen soll. Also das Paar Schneider, mit dem er vorhin ins Gespräch gekommen ist. Und sie sagen, es soll nach Paris gehen. Bislang haben sie es nie geschafft, aber jetzt wollen sie es endlich mal schaffen. Da habe ich nur gedacht, Bernd ist, glaube ich, so jemand, wenn der sich am Anfang einer Busfahrt an mich umdreht und an mich wendet, wo es hingehen soll, würde ich denken, hoffentlich dauert das jetzt nicht so lang und die nächste Gelegenheit, um meine Kopfhörer aufzusetzen, wird genutzt.
Sorry, don't speak German.
Ja, ja, genau. Ja. Das wäre. Also nicht, weil Bernd unsympathisch ist, aber so, wenn man so, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, wenn sich jemand umdreht und mit mir ins Gespräch kommen will im Bus, ist das kein gutes Zeichen.
Ja. Ja, es ist halt, Bernd ist so einer, der dann die ganze Fahrt redet mit dir, ne? So, das ist das Problem. Genau. So kurz sagen, wo es hingeht, ist ja kein Ding, aber so dieses, ja, ich hatte das auf einer der letzten Fahrten nach Fürth, hatte ich das auch, einen Menschen, der wollte halt gerne den Koffer über mir in das Fach legen und dann wurde es eine dreistündige Unterhaltung. Tja.
Aber war okay oder anstrengend?
War okay, aber wie das halt dann immer so ist, die typischen Gespräche sind halt irgendwie beruflich und sobald ich halt erzähle, dass ich irgendwie im Synchron arbeite, finden die Leute das total interessant und wollen dann alles wissen und für mich ist das halt alles total langweilig. Also ich habe das alles schon 100 Mal erzählt, aber naja, es war nicht schlimm. Also war jetzt kein böser Mensch oder so.
Okay, das ist doch schon was wert. Jetzt sehen wir die Villa als nächstes wieder. Also es ist echt relativ viel Wechselspiel einfach zwischen Villa und der Landstraße. In der Villa kommt Inge und möchte Rosalie abholen. Sie sagt, Michael hat später noch, also hat Dienst, deswegen kümmert sie sich um Rosalie und Inge möchte mit dem Fußball spielen. Und dann kommt Tanja auf die Idee, dass man doch gemeinsam irgendwie was spielen könnte. Und dann kommt Tanja und Inge über den Strafzettel zu sprechen, auf den Strafzettel zu sprechen. Inge sagt, ja, Christian ist sehr genau und Tanja findet ihn pedantisch. Inge sagt, er ist einfach gut organisiert und Tanja sagt, das bin ich überhaupt nicht, ich bin eher chaotisch. Und Inge sagt, deshalb ergänzt ihr euch so gut. Findest du? Ja, sagt Inge, ich sollte das nicht sagen, es geht mich nichts an, aber seid Marlene, du bist die Frau, die am besten zu ihm passt. Und dann sagt Tanja, danke, das ist, und Inge sagt, die Wahrheit. Und Tanja muss über den Strafzettel schmunzeln. Jetzt bekommt Inge langsam die Rolle der Altersweisen, die in der letzten Staffel vorenthalten wurde, ne?
Ja, das stimmt. Und auch sehr interessant, dass sie hier Marlene nochmal erwähnt, weil das ist ja wirklich was selten passiert. Also ich glaube, nicht mal als, was war das nochmal, als es ums Fremdgehen ging, hat Christian das nochmal erwähnt, wo Marlene und Christian ja beide fremdgegangen sind und das so ein Thema war bei ihnen. Also man hat bisher viele Gelegenheiten ungenutzt gelassen, Marlene zu erwähnen und hier ist es auf einmal soweit und Inge sagt das, was wir im Grunde auch manchmal sagen, dass Tanja im Grunde am besten zu Christian passt. Wobei, man weiß nicht genau, ob sie meint, passt sie am besten oder passt sie am besten seit Marlene, ne? Das ist so dieser aufgesplittete Satz, wo sie so zögert, also könnte beides gemeint sein.
Voll, habe ich auch gedacht und eigentlich ist das aber aus Sicht der Drehbuchautoren, weil also ich glaube, dass das Christina Plate war ja auch eine in dieser kleinen, also jetzt ist ja die Serie ist ja schon kleiner geworden, ist ja eine Vorabendserie geworden und es war ja mal eine Zeit, also in den Anfangsjahren war es ja eine Abendserie und da gab es ja bis zu 5 Millionen Zuschauer. Und dementsprechend ist Marlene auch so ein bisschen, glaube ich, der größere Star mit dem größeren Kultstatus, weil sie da am Anfang dabei war. Und eigentlich ist das voll der kluge Move, dass man sie nicht vom Sockel stößt, aber gleichzeitig auch die Interpretation lässt, dass sie vom Sockel gestoßen wurde mit diesem Satz. Also auch Marlene-Fans und Tanja-Fans kommen hier beide auf ihre Kosten sozusagen.
Eigentlich ist der Satz ja auch so von wegen, die Einzige, die nicht gepasst hat, war Anna.
Ja, es gab nicht mehr so viele sonst, also
genau.
Deswegen, aber fand ich trotzdem irgendwie da eine schöne Szene,
wo ja. Da
Inge in ihre Rolle da gut passt. Wir sehen wieder den Bus und wir sehen aus meiner Sicht ein ganz großes Highlight, denn der Busfahrer hört Musik und es läuft die Melodie, also es läuft die Musik von Pink Slip.
Ach echt?
Ja, es gab die erste Szene, womit etabliert wurde, dass die eine Band haben und dass Lauri nicht so gutes Taktgefühl hat, war so ein Song, wo, ich kann das jetzt nicht so groß nachsingen, aber das war irgendwie hab keinen Schimmer, wer ich wirklich bin, wird immer schlimmer und macht keinen Sinn, doch dann irgendwie so. Und genau diese Melodie mit einem anderen Gesang kommt jetzt hier auch.
Ach guck, also, okay.
Entweder hat Mike Maska hat entweder die Melodie noch sich geklaut und anders verwertet oder sie haben damals geklaut oder die Band hat irgendwie geklaut, die es jetzt verwendet.
Ja, also das ist doch ein schöner Headcanon, dass man sagt, Mike Maska hat die Melodie vielleicht verwendet mit einer anderen Band oder vielleicht mit Sabrina und deren jetzigen Bandmitgliedern. Also da kann man sich doch schön was ausdenken. Aber witzig, ja, das ist, ich habe nicht über die Musik nachgedacht, die wird so im Hintergrund gespielt, dass ich da das nicht, dass ich nicht drauf geachtet habe. Aber eine coole Idee, dass der, dass, ich meine, Clara müsste das ja auch merken, denn eigentlich, ne? Sitzt ja im Bus.
Das müsste ja auch im Verlauf des späteren Unfalls, wenn die Musik weitergelaufen wäre, müsste das ja eine völlig irreale Szene für sie sein, dass sie so benommen und hört aber noch die Musik von Pink Slip. Das wäre ja eigentlich krass gewesen.
Ja.
Wir sehen aber immer wieder so Aufnahmen, die auch schon vermuten lassen, dass gleich was Schlimmes passiert. Also wir sehen immer wieder so das Tachometer, wir sehen den Schallknüppel und sowas, also so dieses Armaturbrett sozusagen vorne, und man spürt schon irgendwie, irgendwas geht doch jetzt bestimmt nicht ganz gut. Und das passiert auch gleich. Bernd gießt seinen Tee ein, also auch eine Thermoskanne war in diesem Proviantbeutel drin, und wir sehen kurz Clara und die knallt plötzlich gegen einen Sitz. Und wir sehen, dass alles sozusagen nach vorne knallt, so richtig. Bei Bernd kippt die Thermoskanne aus der Hand und alles. Und wir sehen, von 0 auf 100 sehen wir irgendwie, dass Leute gestürzt sind und irgendwie ein unklares Szenario ist.
Mhm.
Und dann sehen wir, dass, dass der Bus mit einem Traktor an einer Ausfahrt zur der Landstraße oder der Bundesstraße zusammengeprallt ist. Wir sehen Rauch, wir sehen Baumstämme, die hinten runtergefallen sind, und wir sehen einen Fahrer, der aus dem Traktor steigt, sich krümmt und wütend mit der Kappe auf seine Hose schlägt, also auch irgendwie benommen ist. Christian blutet an der Stirn, dreht sich zu Clara, fragt, was los ist. Clara reagiert nicht und ist benommen. Christian fragt Bernd fragt, wo ist meine Mütze? Und ist dann aber relativ schnell so bei Sinn und fragt, ob Christian Hilfe braucht. Christian sagt, ja, ich brauche Hilfe. Und Christian fragt kurz diesen kleinen Jungen, der vorhin mit der Mutter da war, ob alles in Ordnung ist. Und Bernd ruft laut, bewahren Sie Ruhe, wer sich bewegen kann, geht bitte vorne durch den Ausgang raus. Und dann geht die Tür aber nicht auf, deswegen gibt es so ein bisschen Panik, es gibt so ein paar Rufe, es ist wirklich einfach ein Durcheinander. Und es gibt irgendwie keinen Nothebel, die Gäste schreien auch ein bisschen, also es gibt einen Gast, der schreit, und einen schreit, weil sie blutet. Und der Busfahrer liegt mit dem Gesicht auf dem Lenkrad. Also ihn hat es auch total rausgeworfen sozusagen. Also er ist gar nicht ansprechbar. Und der kleine Junge weiß aber, wie die Tür aufgeht, weil er vorhin den Knopf aktiviert hat mit dem Busfahrer zusammen. Und den aktivieren sie dann auch, drücken den, und die Fahrgäste und sie können aussteigen, ein paar. Neben dem Busfahrer vorne liegt noch eine von den Junggesellinnen, eine Fahrgästin, neben der Scheibe, und Christian läuft zu ihr und testet kurz ihren Puls.
Mhm. Ja, das war krass, ne? Weil die ist ja auch, die hat ja da einen richtigen Stunt gemacht. Also der Bus kommt ja irgendwie zum Stehen oder wird irgendwie durch den Aufprall, werden so diese Fliehkräfte aktiviert. Und sie ist die, die wirklich kopfüber über diese erste Reihe fliegt und dann mit dem Gesicht zuerst sozusagen auf dem Boden vor dem Fahrer landet. Also das war ein richtig krasser Stunt. Eine heftige Action-Szene auch so. Also ist auch interessant, dass man diese Perspektive des Fahrgastes hier hat. Also dass man nicht den Bus von außen sieht, wie er irgendwo gegenfährt, sondern dass wir halt wirklich sehen, da ist jemand irgendwie gerade am Handy und der andere gießt sich was Tee ein oder so. Und auf einmal ist Chaos. Und wir sehen gar nicht, was passiert ist, genauso wie als würde man im Bus sitzen, sondern wir sind sofort in dieser Chaos-Situation. Was ist passiert? Und sehen dann erst hinterher, wow, hier müssen wir irgendwie mit diesem Traktor oder diesen Baumstämmen, die hinten auf seinem Lader sind, kollidiert sein. Und das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Also ziemlich ambitioniert. Wahrscheinlich der krasseste Stunt, der in der Serie je passiert ist.
Ich fand es auch total gut gemacht. Also genauso wie du sagst, dass man es aus der Sicht der Fahrgäste sieht und dieser Schock, den, also man ahnt natürlich ein mini bisschen was, aber der Schock, den die Leute dort erleben, den erlebt man dann auch. Genau, hat mir auch sehr gut gefallen. Und es wird ja auch kurz so dunkel, der Bildschirm. Also sie machen kurz, ich weiß nicht, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür, wenn man sozusagen das so schwärzt. Also so plötzlich. Und es gab es ja auch in der Serie, glaube ich, vorher noch nicht. Und früher wurden ja auch, wenn es mal einen Unfall gab oder einen Beinahe-Unfall, wurde das ja auch immer sehr früh schon angedeutet. Man sieht von links irgendwas fahren, von rechts irgendwas fahren und so.
Ja.
Und da haben sie sich jetzt wirklich für das filmisch wertvollere Motiv, finde ich, entschieden.
Was du meinst, ist ein Fade-Out, dass es so abgeblendet wird und dann wieder aufblendet in die Szene. Ja, das, so kann man so ein bisschen darstellen, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja, und ich sehe es auch hier gerade, von oben sieht man, was passiert ist. Also der Traktor ist von der Seite gekommen und der Bus ist halt in dessen Lader gefahren, wo so Holzstämme drauf liegen. So ist wohl der Unfall passiert. Ja. Ja, warum fährt eigentlich dieser Bus von Thüringen bis nach Baden-Baden anscheinend nur Landstraße?
Ich glaube, der ist noch nicht besonders weit gekommen, ne? Weil es ist ja gleich bei der Behandlung und so wird's ja, heißt es ja, ja, gut. Ich habe eine Praxis in Eisenach und sowas. Also vielleicht ist er gerade erst auf einer Art Zubringer oder irgendwie sowas.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es noch in der Nähe, deswegen ist er noch nicht auf der Autobahn, ja. Aber die haben den Bus ordentlich zerstört, ne? Also so diese, der ist ja dann auch weiterhin als Kulisse verfügbar und sieht so aus, als wäre das der Bus, den sie da vorher auch hatten. Und die Scheibe ist richtig kaputt und sei, so, es sind richtig Sachen daran kaputt. Also nicht nur irgendwie so, man hat so ein bisschen Rauch rangemacht, sondern wirklich richtig kaputter Bus. Sie haben den Bus demoliert für diese Dreharbeiten.
Ja, krass, ja, stimmt. Und es kommt gleich zum nächsten Problem, denn hinten sieht Christian, wie Sprit ausläuft und schreit laut, Bernd! Sowieso, hier wird viel geschrien und auch Christian muss, also Francis Fulton Smith muss sehr, finde ich, haut nochmal eine Schreistufe raus zu dem, was man sonst so kennt. Und beim Rausziehen bricht ihm der Schlüssel ab, wo er dann kurz so diesen völligen inneren Anfall so bekommt. Weil ihm bewusst ist, dass das ganze Ding hier eventuell explodieren kann. Alle Gäste müssen schnell aus dem Bus raus. Die Batterie muss abgeklemmt werden, weil die Zündung halt nicht ausgeht. Und Christian braucht Bernd und noch einen Freiwilligen. Und der Mann des älteren Paares, also der Herr Schneider, meldet sich. Christian zieht die Junggesellen raus aus dem Bus, die er eben noch kontrolliert hat, also wo er den Puls kontrolliert hat. Und sieht dann in der Ecke, als er wieder mit ihr rauskommt, den Fahrer des Traktors, der eine Zigarette raucht. Und Christian schreit ihn an, dass er die Zigarette ausmachen muss. Und es kommt ein Satz, glaube ich, der noch nie bei Familie Dr. Kleist gekommen ist. Willst du uns ja alle in die Luft sprengen? Also der ja. Ist, glaube ich, also daran merkt man, wie krass diese Dynamik da.
Ja. Ach, ich wusste, ich hatte gar nicht gesehen, dass das der Fahrer des Traktors ist. Für mich war das besonders absurd dadurch, dass man das Gefühl kriegt, die steigen alle aus und einer, der aus dem Bus ausgestiegen ist, hat als erstes mal die Idee, ich zünd mir erstmal eine an. Aber schon geil, weil der macht das ja wirklich in der Benzinlache. Also das ist ja wirklich der Hammer.
Also er ist völlig, ja. Und ich habe auch kurz gedacht, das ist eigentlich ein Dahlmann Überlegung wert, aber er war dann später so dermaßen unter Schock, dass, ja. Dass ich gedacht habe, gut, dann lass ich ihm das durchgehen.
Es ist fast zu naheliegend, ne? Weil, aber.
Ja. Ja. Wobei ich jetzt übrigens auch am Schauen bin, jetzt wo du sagst, du hättest das nicht gesehen, es kann sogar sein, dass es gar nicht der Traktorfahrer war, sondern einer von denen, die im Bus eben noch waren.
Ja, ich guck's vielleicht auch nochmal. Ansonsten war es natürlich auch ein bisschen künstlicher Spannungsaufbau, also dass da irgendwie das Benzin ausläuft und der Motor nicht ausgeht, weil der Schlüssel abgebrochen ist, finde ich als Spannung erstmal genug, dass man sagt, hier gibt's halt so ein bisschen die, nicht tickende Zeitbombe, aber so dieses, es könnte was passieren, lass uns lieber weit weg vom Bus gehen. Das ist spannend genug, da muss man jetzt nicht noch jemanden in der Pfütze stehen haben, der sich denkt, ach, ich werde mal eine rauchen. Das ist dann so ein bisschen künstlich gewesen, aber naja.
Ja, stimmt. Das stimmt. Christian ruft Clara, die noch im Bus liegt und er transportiert sie raus. Christian sieht noch die Frau Schneider und den Busfahrer im Bus, also jetzt sind nur noch die beiden drin und spricht den Busfahrer an, der sagt, er hat Schmerzen im Bauch und er weiß schon seinen Namen auf Nachfrage, dass er Göbel heißt und er weiß, dass heute Mittwoch ist. Und Christian holt den Ersthilfewagen und ruft den Notruf. Er sagt, es gibt 3 Schwerverletzte. Also das ist jetzt vielleicht auch ganz hilfreich, damit man sozusagen die Situation aus unserer Sicht so versteht. Er sagt, es gibt 20 Leichtverletzte, 3 Schwerverletzte. Da haben wir jetzt vorne den Busfahrer, dann die Junggesellin, die nach vorne geflogen ist und die Frau Schneider, die ganz hinten sitzt, mit Polytraumata. Und eine Person ist eingeklemmt, damit meint er den Busfahrer. Der ist vorne zwischen seinem Lenkrad und dem Sitz eingeklemmt. Er braucht ein Ersatzteam und eine Feuerwehr zur technischen Rettung. Es besteht außerdem Explosionsgefahr und er kümmert sich hier um die Erstversorgung, die er dann mit Bernd macht. Man muss schon sagen, der Bus kann wahnsinnig dankbar sein, dass Christian da vor Ort ist. Ne? Also wie er das alles rundum organisiert, ist schon
ja, gut. Aber ist ja in der öffentlichen Verkehrssituation jetzt vielleicht nicht so abwegig, dass auch ein Arzt mal mit an Bord ist. Also das fand ich okay. Besser, als wenn er irgendwie in der Fußgängerzone ist, wenn gerade wieder jemand einen Schwächeanfall hat oder so.
Ja.
Es ist übrigens nicht der Traktorfahrer, das ist ein Irgendwer.
Okay.
Ja.
Okay. Durch diesen Notruf sind jetzt auch, wird jetzt sozusagen wird jetzt der Notruf sozusagen weitergegeben und die Klinik Eisenach wird informiert, dass ein Unglück passiert ist. Michael kommt ins Spiel, der sein Team zusammentrommelt und sagt, wir bereiten jetzt alles vor, eventuell irgendwie OP-Räume und so. Er hört, dass Christian da war und trommelt sein Team genau zur OP-Bereitschaft zusammen. Christian und drei Männer versuchen dann den Busfahrer zu befreien und den Sitz nach hinten zu stoßen, damit der Busfahrer rauskommt. Er sagt, so sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Also er hat so das Gefühl, dass jetzt seine letzten Worte zu sprechen sind. Christian sagt, das können Sie selber noch machen. Und einer der Männer stabilisiert den Busfahrer. Der hatte kürzlich seinen Erste-Hilfe-Kurs und die Notärzte kommen. Einer hat einen Feuerlöscher dabei und Christian sagt, löschen Sie, also aktivieren Sie das, wenn der Kraftstoff weiter ausläuft. Christian spricht mit den angekommenen Notärzten und sagt, eine Patientin ist bewusstlos, Kategorie Rot. Was die Kategorie Rot ist, erfahren wir gleich noch in der Serie, aber ich kann es ja auch eigentlich schon jetzt sagen. Das bedeutet, dass Lebensgefahr besteht. Und der Busfahrer sagt so plötzlich, der Traktor war einfach plötzlich da, der war einfach plötzlich da. Also versucht das Unfallgeschehen irgendwie hier klarzustellen. Ja. Und dann versorgen die...
Ja. Einer der Leute, die da mithilft, den Busfahrer zu befreien oder es versucht, ist übrigens der Raucher. Also den hat Christian sich schnell geschnappt, damit er nicht draußen noch auf dumme Ideen kommt.
Okay. Na, dann konnte er sich wenigstens nützlich machen.
Ich frage mich auch, wo wurden diese Klinikszenen gedreht? Weil wir haben ja erfahren von Stefan Birgi, dass das echte Klinikum nicht mehr zur Verfügung stand dafür. Vielleicht ist das jetzt in dem Studio, was er da erwähnt hat. Also... Da habe ich jetzt immer so ein bisschen einen besonderen Blick drauf, dass ich denke, es ist jetzt also nicht mehr das echte Eisenacher Krankenhaus.
Ah, stimmt. Ja, gute Frage. Weil er geht ja wirklich auch durch die Räume und so. Es ist ja nicht so ein kleines, abgetrenntes Zimmer
genau.
im Studio. Keine Ahnung. Gute Frage. Die Notärzte sind ja jetzt da und sie versorgen die Leute und jetzt setzt so eine leichte Klaviermusik ein. Also man merkt so ein bisschen daran, dass sich die Szenerie jetzt ein bisschen beruhigt und Christian auch erstmals sozusagen als Unfallopfer auf die Situation schauen kann und nicht als helfender Arzt. Und da bemerkt er auch plötzlich, als das Adrenalin so ein kleines bisschen sinkt, dass er auch selber so einen Cut über seinem rechten Auge hat und dass er selber auch Schmerzen hat. Und dann geht er aus dem Bus raus und entdeckt dabei Bernds Kappe. Und dann wird eine Fahrgästin die Junggesellin wird auf der Liege abtransportiert und dann wahrscheinlich Richtung Krankenhaus gebracht. Und dann verschwindet Clara plötzlich im Wald. Also Clara geht einfach los, ohne dass man weiß, warum und wohin, außer dass man halt das mit ihrer Benommenheit erklären kann.
Ja, und alle sind so fokussiert auf die Sunnies und gucken nicht hin und sie geht im Rücken von allen einfach weg.
Und diese Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das auch atypisch zu Kleist ist. Also klassischerweise ist es so, es scheint jetzt die Sonne, es kommt schöne Musik und es geht jetzt wieder allen gut oder so. Aber dass hier, dass man sozusagen Christians Irrtum erliegt, also dass man denkt, alles ist hier gut, man sieht aber schon, er hat einen Irrtum und der wird auch sozusagen musikalisch untermalt und sowas, dass er so denkt, jetzt wird alles besser und so. Und man merkt aber schon, irgendwas verschlimmert sich jetzt gerade und er kriegt es aber nicht mit. Das hat mir total gut von der Dramaturgie her gefallen, wie es gemacht wurde.
Ich fand ja übrigens an diesen Sanitätern auch cool, das ist generell in der Folge die Sanitäter und die Polizisten, die haben total diesen authentischen Business-Touch, den Sanitäter und Polizisten im echten Leben auch haben. Also es gibt auch später noch eine Szene, wie der eine Polizist versucht, den Traktorfahrer zu befragen und der ist halt total so, ich habe ihn nicht gesehen und so. Und der Polizist, ja, das glaube ich Ihnen, aber jetzt sagen Sie doch mal, was passiert ist. Und also so ganz, ganz routiniert, so, er hat das alles schon 100-mal erlebt und so.
Du, ich hatte dich gesehen.
Ja, das glaube ich Ihnen auch, oder? Nimm doch bitte Platz.
Ich habe den einfach nicht gesehen.
Ja, bleiben Sie ruhig. Das ist erstmal irrelevant. Wie geht's Ihnen?
Der ist da so runtergeschossen.
Ja, ich glaube Ihnen das. Ganz ruhig. Geht's Ihnen gut?
Da hast du keine Chance.
Haben Sie sonst noch Schmerzen außer an der Nase?
Hier,
keine Ahnung.
Und die Sanitäter genauso. Also so wie Christian eben sie vorbereitet. So, was haben wir hier? Ja, wir haben das. Wir haben Frakturschürfe und blabli. Hier Code Rot und die alle, alles klar, okay. Und 14b und so. Und da frage ich mich fast, wie man das hinkriegt, weil oftmals ist es so, dass, ich verallgemeine jetzt, aber oftmals ist es so, dass Schauspieler dazu neigen, ein bisschen zu viel Theater zu machen. Also das dann ganz wichtig zu nehmen, so einen Text. Wo tut's ihnen denn weh? Oder so. Oder wenn du Laien nimmst, dass es dann total unterspannt wird. Also wenn du echte Sanitäter nimmst, dass du dann sagst, ja, was haben wir denn für ein Problem? Und so, alles klar, Herr Dr. Kleist. Also dass es auf beide Seiten nicht so richtig geht, diese Sanitäter authentisch abzubilden. Aber hier hat es total gut geklappt und lässt total auch die Stimmung dieser Folge besser wirken als, ja, als sonst vielleicht auch manchmal bei Kleist.
Cool. Okay. Christian kümmert sich um eine ältere, also um die Frau Schneider, die dann aus dem Bus mit einer Liege gezogen wird. Und Herr Schneider sagt, wird sie gelähmt sein? Das hält Christian aber für unwahrscheinlich und sagt zu dem Mann, sie brauchen jetzt Geduld. Und er sagt, wie Geduld? Das hat schon alles viel zu lange gedauert. Und Bernd beschwichtigt sich ein bisschen, sagt, bewahren Sie jetzt die Ruhe. Die Ärzte kümmern sich, alle kümmern sich jetzt um Sie. Und der Herr Schneider geht daraufhin auch zu seiner Frau, sagt, denk an Paris und halte durch. Da sagt er verzweifelt noch zu Christian und zu Bernd, sie wollte immer nach Paris, jetzt 30. Hochzeitstag und jetzt passiert das. Und Bernd sagt, sie wird Paris wiedersehen, ganz bestimmt. Wo es, irgendwie fand ich lustig, dass er sagt wiedersehen, weil es klang nicht so, als ob sie es jemals gesehen hätte.
Ja, genau, er sagt, seit 30 Jahren verspreche ich ihr Paris. Also seit sie heiraten, haben sie vor, nach Paris zu fahren und haben es nie geschafft. Also daraus lernen wir, man sollte nichts aufschieben.
Genau. Und der Mann, Herr Schneider, kann dann mitfahren in dem Notarztwagen Richtung Krankenhaus. Christian bedankt sich bei Bernd für seine Hilfe und sagt, du musst die Leitstelle anrufen und Tanja, sie soll die Praxis zusammentrommeln, um die umliegende Klinik zu entlasten. Bernd macht das und Christian gibt ihm noch seine Mütze, was ich irgendwie ganz süß fand. Das war nochmal so ein kleines Symbol für, wir kriegen das in den Griff sozusagen. Und ja, nebenbei läuft Clara völlig einsam über das Feld und stolpert vor sich hin. Aber du wolltest
genau,
was zu Bernd Christian sein.
Genau, mit der Mütze, weil da ist so eine seltsame Emotionalität drin, ne? Als er ihm die Mütze gibt und Bernd dann so sagt, Christian, so.
Bernd.
Ja.
Ja, deine Mütze.
Christian.
Die Mütze. Ja. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint war, aber ich glaube, es steckt irgendwas dahinter, was ich nicht verstanden habe.
Stimmt, es ist, wirkt nicht so, also als ob das ein wertloses, einfach nur ein Zweckobjekt wäre oder so, ne? Sondern es wirkt so, als ob da irgendeine emotionale Bedeutung ist, das war.
Aber ich muss ja sagen, dass ich es ganz gut finde, dass Bernd hier so eine große Rolle hat. Er ist ja wirklich oftmals ein Ziel unseres Spottes gewesen, aber hier hat er wirklich einen Zweck, also als Figur, und der finde Walter Plate macht es auch sehr gut, als so ein bisschen der Gegenpol zu Christian, der eben da so ein bisschen aufgeregt ist und so, aber eben assistiert und dann später jetzt gleich auf der Suche nach Clara genauso, dass er eben so dieser Partner ist, damit Christian nicht allein durch den Wald tingelt. So. Also ich fand ein gelungener Bernd-Auftritt insgesamt.
Voll. Und es ist auch so, dass auch für die Dynamik vor Ort wirkt Bernds Anwesenheit irgendwie perfekt. Zum einen, weil er noch mal ein bisschen älter ist und dadurch strahlt man natürlich irgendwie noch mehr so eine Altersweisheit oder so aus. Und zum Beispiel bei dieser Situation, wo der Mann sagt, wie, wir, ich brauche jetzt Geduld oder so. Also es hat schon alles viel zu lange gedauert. Wenn jetzt, Christian ist ja schon so ein Offizieller, also dadurch, dass er Arzt ist. Und da kann man natürlich sozusagen denken, hätte der Arzt mehr tun können, was in seiner Kompetenz stünde. Hätte er ganz sicher nicht, aber es ist manchmal leichter, so einem Fachmenschen einen Vorwurf zu machen. Sie müssen das doch können oder sowas. Und dann, dadurch, dass Bernd dann aber sagt, alle kümmern sich, ist sozusagen klar, hey, wir sind hier alle unwissend und also alle, wir versuchen, geben hier alle unser Bestes. Das hat irgendwie dadurch nochmal so eine andere Wirkung, als wenn es jetzt irgendwie, Christian hätte vielleicht eher auch medizinisch was erklären können oder sowas, was ihn aber gar nicht so beruhigt hätte, glaube ich.
Also zu keinem Zeitpunkt in der Folge ist ein Thema, dass die Krankenwagen zu lang brauchen oder so. Daraus schließe ich, dass die Krankenwagen relativ schnell da waren und dass allen relativ schnell geholfen wird. Dennoch ist es natürlich so, dass für den Ehemann es natürlich eine ewige Zeit ist, also gefühlsmäßig eine ewige Zeit ist, wenn dann die Ehefrau von 30 Jahren da liegt und bewusstlos ist oder zumindest sich nicht rühren kann oder so. da sind wahrscheinlich 10 Minuten eine Ewigkeit. Und da ist natürlich die Aussage, das hat hier alles viel zu lang gedauert, sehr subjektiv und vielleicht gar nicht wirklich richtig. Wenn er auf die Uhr gucken würde, würde er sehen, dass es nicht lang gedauert hat. Aber seine Gefühle sind natürlich in dem Moment andere.
Ja, ja, voll, das stimmt. Jetzt ruft Bernd bei den Kleists an. Das heißt, wir sehen die Villa und sehen dort zunächst Rosalie, Lotte, Inge, Tanja und Paul beim, ich glaube, Kniffelspielen. Weil Rosalie braucht einen Viererpatsch, den sie auch bekommt. Und Inge sagt dann so, ich würfel jetzt, ich glaube, eine große Straße und ich meine, das müsste Kniffel sein. Ne?
Kniffel, ja. Mhm.
Und dann wird Tanja angerufen von Bernd. Tanja sagt und sagt so, alles gut bei euch? Und man hört dann kurz so, was? Wie geht's Christian? Und Clara, bist du okay? Ja, mach ich. Und man merkt, wie es plötzlich still wird in dieser Runde. Also es muss auch ein ziemlicher Schock sein, wenn man das so hört, weil es natürlich nur irgendwie ein krasser Unfall oder sein kann. Tanja erzählt dann der umliegenden Runde vom Unfall und alle gucken, ja, traurig verunsichert.
Ja, wäre interessant, wenn man sich überlegen würde, was dann noch hätte passieren können. Also, dass Tanja jetzt so diese Sätze sagt, was und wie geht's dem und so, was hätte noch sein können? Also, was wäre abwegig wäre, wenn sie jetzt auflegt und sagt, Bernd hat alle gelangweilt mit seiner Geschichte über den Blumenkohl aus Marokko oder so. Irgendwie sowas.
Ja, das wäre natürlich, ja, ich überlege gerade. Dann wäre es auch unlogisch, dass Bernd angerufen hat.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe übrigens überlegt, ist das vielleicht die teuerste Folge bisher? Also was das Budget angeht, weil sie haben hier den Bus zerstört, die haben Einsatzfahrzeuge ohne Ende, so Krankenwagen und jetzt auch noch gleich Feuerwehr, Landstraße gesperrt, ein Riesencast, ich glaube, ich habe handgezählte 28 Gastrollen. Also 28 Schauspieler, die mit Text irgendwie auftauchen und eine kleine Nebenrolle haben. Also das muss ja wahnsinnig gewesen sein.
Ja, voll. Sehr, sehr krasse Produktion, das stimmt. Ja. Auf der Landstraße kommt die Feuerwehr und Christian weist sie an, dass sie den Busfahrer befreien müssen. Und dann schalten wir zu einem Café in Eisenach, wo Timotheus von Hatzfeld sitzt und einen Kaffee trinkt. Er bekommt einen Anruf und sagt, also zuerst ist er natürlich wieder so arrogant, ironisch, was verschafft mir jetzt die Ehre? Und dann merkt er aber sofort, das ist ernst und er soll in die Praxis kommen. Wir sehen als nächstes, wie Nora einen Anruf kommt und wie alle sich auf dem Weg in die Praxis machen. Ja. Auf der Landstraße wird der Busfahrer befreit und dann sehen wir die anderen Gäste ein bisschen mehr, also die leicht verletzten. Und da haben wir das Pärchen von vorhin, das über die Kinder geredet hat. Und einer von den beiden hat eine Verletzung am Arm, der andere sagt, ich kann da gar nicht richtig hingucken. Und er sagt, vorhin im Bus wegen dieser Unterhaltung über das Kind, das tut mir leid. Also ich glaube, er wollte einfach klarstellen, dass er sich so über Kinder so echauffiert hat oder so, dass sie halt da diese Unterhaltung über eigene Kinder so ein bisschen abgeblockt hat. Und der andere sagt, hey, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay und sie umarmen sich.
Das ist ganz schön, dass jeder dieser kleinen Gastrollen hier seinen Moment kriegt von den Leuten, die in dem Bus waren.
Ja, du meinst sozusagen den Versöhnungsmoment oder so generell? Oder?
Generell einen Moment. Also der eine Idiot, der sich da in der Benzinlache das Feuer ansteckte, die Kippe ansteckt. Da gibt es den anderen, der eben jetzt hier mit dem, also dieses Paar, das ja im Bus einen Moment hat und dann auch außerhalb des Busses. Also selbst wenn man sagt, wir haben bei Familie Dr. Kleist mitgespielt und wir haben irgendwie ein Paar gespielt, was im Bus verunglückt und wir hatten 5 Sätze. Aber diese Sätze waren schon, man konnte da ein Profil draus erkennen. Also war ganz nett.
Das ist sowieso genau, also ich wollte es auch nachher beim Fazit nochmal sagen, und ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg. Also mir hat die Folge enorm gut gefallen. Also es war nicht schön, sie anzugucken. Ich würde sie jetzt nicht nochmal gucken. Aber an sich war sie sehr gut gemacht in vielerlei Hinsicht. Und eine von den schönen Sachen finde ich halt wirklich, dass man immer so dachte, krass, wie viele Geschichten eigentlich auf einer Reise unterwegs sind, auf so einer Busfahrt. Ne? Also sonst finde ich es schon so, wenn ich manchmal in irgendwas steige, denke ich so, ja, ich muss jetzt halt von Hamburg nach Berlin oder sowas. Mhm. Und dass man so denkt, ja krass, die einen erfüllen sich gerade den Paris-Wunsch, die andere Person besucht gerade vielleicht zum ersten Mal alleine die Oma, hinten diskutieren zwei, ob sie Kinder wollen oder sowas. Also es fahren schon immer sehr, sehr viele Geschichten von A nach B und meistens ja auch mit dem Ziel, dass da irgendwie an einem anderen Ort irgendwas passiert und so. Und eigentlich, das fand ich total cool. Das hat mir irgendwie gefallen.
Und ganz unerklärt ist ja dieser eine Typ, der ist jetzt hier in der Szene auch zu sehen gewesen, mit dem weißen Hemd und den Hosenträgern und der Schiebermütze, der so aussieht wie so ein Wildwest-Farmer. Keine Ahnung, warum der dieses Kostüm anhat. Das wird auch nie erklärt, aber das sieht fast so aus, als hätten die den irgendwie, hätte man so gesagt, okay, wir haben nicht mehr genügend Zivilkostüme, nehmen wir doch dieses, auch wenn es ein bisschen nach 19. Jahrhundert aussieht. Und der ist jetzt einfach so. Der zieht sich halt einfach so ein bisschen besonders an. Und man erfährt nicht, warum. Fand ich irgendwie auch ganz witzig.
Ja.
Ja, und ich fand auch ganz nett, das Praxispersonal hier mal so flanieren zu sehen. Also Timotheus von Hatzfeld eben da im Café mit der Zeitung und Nora ja dann auch irgendwie beim Einkaufsbummel. Also ganz, ganz cool.
Ja, aber da muss ich mal was sagen. Also, es ist ja Mittwoch, also hat ja der Busfahrer vorhin gesagt, dass das jetzt so freier Praxistag ist, also die sind ja alle schön am Chillen dafür, dass es unter der Woche ist. Und also wenn wir das mal zusammensetzen, es ist Mittwoch, sagt Herr Göbel, und Christian sagt, ja, okay, es funktioniert sozusagen. Also das Gehirn, er sagt ja später noch so, keine neurologischen Auffälligkeiten. So, sie sind am Morgen losgefahren und sind noch nicht weit von Eisenach weg. Das heißt, es muss irgendwie Mittwochvormittag bis Mittag sein oder sowas. Und dass da die ganze Praxis einfach unterwegs ist, finde ich interessant dafür, dass Piwi mal so viel Ärger bekommen hat für einen freien Tag. Also,
ja, ist komisch, ne? Das ist wahrscheinlich nur, weil Christian selbst diesen Ausflug macht. Und Tanja hat dann auch frei.
Kriegen irgendwie, genau, und Nora auch und Timotheus von Hatzfeld auch und Herr Davis auch.
Und ein Physio gibt es ja gerade nicht. Also.
Genau, stimmt. Auf der B19 ist Christian, der den Busfahrer befreit. Ich glaube, habe ich das schon gesagt, aber auf jeden Fall wird er auch auf einer Liege in Richtung Krankenhaus abtransportiert. Ein Verdacht auf ein stumpfes Bauchtrauma und etwas, was ich nicht verstanden habe. Er wird narkotisiert. Und der Traktorfahrer wird gefragt, die Szene hat es eben schon mal so ein bisschen angesprochen mit dem Polizisten und er sagt einfach nur, ich habe ihn nicht gesehen, er kam da einfach runtergeschossen und er weint total und ist unter Schock. Fand ich auch gut gespielt und fand ich auch irgendwie sehr authentisch.
Genau, und auch vom Polizisten, wie gesagt, dass er dann so ganz, ja, jetzt aber ich kann es gar nicht nachmachen, weil es hat so einen ganz eigenen Touch, wenn Polizisten so diesen total routinierten Klang haben.
Ja. In der Villa fragt Paul, also alle sitzen so rum, wollen natürlich nicht weiterspielen. Paul sagt, können wir denn gar nichts tun? Und Inge sagt, macht euch jetzt nicht verrückt. Bernd und Christian geht es gut. Clara ist nur leicht verletzt. Sie verpasst ihr Rennen, aber was will man da machen? Inge sagt, spielen wir jetzt weiter, aber niemand hat darauf Lust. Und Inge sagt, ganz groß, wollen wir einfach eine ganz große Schüssel Trostpommes. Habt ihr da darauf Lust? Da merkt man so ein bisschen, so wie du meintest mal mit diesem Milchreis, dass die Familie manchmal leicht zu beeindrucken ist, dass irgendwie Milchreis und dann sind alle auf jeden Fall am Start. Und dementsprechend ist ja ganz cool, dass sie hier auch klar sagen, nee, wir haben keine Lust, aber Inge setzt sich durch und sagt, nee, wir können nicht einfach nur so rumsitzen. Ja. Paul, du holst die Kartoffeln, Lotte, du schälst und Rosalie, du räumst ab und bringst Ketchup und Mayo.
Ja, viel mehr als die Pommes. Also ist, glaube ich, da wichtig, dass jetzt jeder eine Aufgabe hat. Und wenn es nur Kartoffeln schälen ist, dass man sich irgendwie mit irgendwas beschäftigt.
Genau. Finde ich, macht Inge eigentlich ganz richtig.
Ja.
Wieder zurück auf der Landstraße und etwas nebenab merkt Christian vor allem, dass Clara fehlt. Es ist auch keine Musik zu hören und er fragt so ein bisschen rum. Niemand hat seine Tochter gesehen. Der Notarzt Storch kommt und fragt, wie ist die Lage? Das hat mich ein bisschen überrascht, wie spät er das gefragt hat, weil die ja schon seit längerem sind die ja schon im Einsatz. Ja. Und da fand ich aber sehr cool gespielt, wie Christian so auf der einen Seite klar antwortet, auf der anderen Seite jetzt langsam selbst irritiert wird, weil er sagt, es ist alles unter Kontrolle. Der Schwerverletzte hinter dem Lenkrad ist freigelegt, die Patientin mit schwerem Bauchtrauma ist in der Klinik, die Praxis ist in Eisenach, 20 Leichtverletzte, also ich habe eine Praxis in Eisenach, da können die Leichtverletzten auch notfalls hingebracht werden. Und dann sagt er, ich übergebe ihnen jetzt offiziell die Unfallstelle. Fand ich auch ganz interessant, weil mich mal interessieren würde, wie eigentlich sozusagen so die Koordination abläuft, wer dann so hauptverantwortlich ist und sowas. Ich hätte gedacht, in dem Moment des Eintreffens ist, dass es dann schon der Notarzt ist. Aber vielleicht trotzdem ganz richtig, dass er hier klar macht, ab jetzt bin ich raus.
Ja.
Die eine Junggesellin ruft in der Klinik an und erfährt dort, dass die Freundin ein Schädelhirntrauma hat, aber dass sie außer Lebensgefahr ist und die Junggesellinnen weinen. Und dann sagt Bernd zu Christian, Clara ist vielleicht auch im Bus, aber dort finden sie sie nicht. Und dann gibt es eine kurze Diskussion, wo Christian schon anfängt, sich Vorwürfe zu machen. Hätte ich Clara beachten sollen, sagt, nein, du musst hier dich um die Verletzten kümmern. Als Arzt verteidigt Bernd ihn und dann gehen beide in den Wald und laufen hin irgendwie rum und rufen den Namen Clara. Clara läuft im Wald hin und bleibt liegen, steht wieder auf. Also sie ist völlig benommen und völlig, da funktioniert ihr Gehirn auch überhaupt nicht mehr. Genau. Zurück in der Praxis sind alle da, also beziehungsweise gar nicht zurück in der Praxis, also in der Praxis sind jetzt alle da und es gibt eine ganz kurze Bemerkung von Herrn Drewes, ja, so viel zum Thema Sicherheit in Fernverkehrsbussen und Timotheus von Hatzfeld muss sofort gegenschlagen, ja, statistisch ist das auch so, aber das wird dann kurz gedrosselt, diese Diskussion, weil Tanja informiert und das finde ich ganz cool, weil sie sagt dann, Christian, Bernd und Clara waren im Bus und das ist ja so ein Moment, wo man merkt, stimmt, das wissen die ja gar nicht, dass die im Bus waren. Und sagt, es geht ihnen aber gut, außer Bernd, der hat sich die Hand verbrüht, also vorhin an diesem Tee. Clara steht unter Schock, aber ist Stufe grün. Und jetzt erfahren wir die ganzen Stufen. Weil Nora, was ich verrückt fand, dass Nora die Stufen nicht kennt. Nora fragt, was heißt das mit diesen Stufen? Und dann gibt es auch ein kleines Battle zwischen Drewes und Timotheus, weil es heißt dann, ja, grün ist leicht verletzt, gelb ist schwer verletzt und rot ist außer Lebensgefahr. Also das wird so im Wechsel gesagt. Und
Drewes in Lebensgefahr.
Ja. In Lebensgefahr, sorry, ja. Danke. Ja. Und Drewes sagt die letzten Worte, ja genau, und dann gibt es auch noch blau und schwarz. Und da sagt Tanja, die haben wir zum Glück nicht.
Ich vermute, schwarz ist verstorben und blau ist dann wahrscheinlich, muss reanimiert werden, oder?
Ja. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch mal denken, dass das sozusagen dieser Kippzustand zwischen Leben und Tod dann wahrscheinlich schon
ist. Ich habe das so jetzt mal rausgesucht. Reisebusse sind laut Statistik nicht die sichersten Reisemittel, das stimmt nicht. Die Bahn ist sicherer, nämlich pro 1 Milliarde Personenkilometer verunglücken 0,035 Menschen beim Bahnfahren.
Ja,
und beim Bahnfahren ist ein
viel, aber von der Stadt.
Ja, aber beim Bahnfahren gibt's ein 56 mal geringeres Risiko als im Auto und 5 mal geringer als im Bus. Bus ist also sicherer als Auto, aber sicherstes ist der Zug.
Okay. Ich hätte gedacht, das Flugzeug.
Flugzeug ist da auch mit dabei, aber ich glaube, das war in der Studie, das war eine Studie von der Allianz jetzt nicht berücksichtigt, sondern die am Boden befindlichen, aber Flugzeug ist auch sehr sicher, ja.
In der Klinik wird, jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt habe ich mir nur eingeschrieben, 61, ach so genau, in der Klinik wird Frau Schneider zu Michael gebracht. Sie war bewusstlos und jetzt geht's los mit den medizinischen Begriffen, um die ich bis dahin herumgekommen bin.
Ja, das war wirklich eine der heftigsten Szenen, ne? So.
Ja, also da wurde ja alles reingehauen, vor allem, weil so eine Person in einem Rutsch sagt und sagt, kein ABC-Problem ist ansprechbar, neurologisch unauffällig, Schmerzen im Bereich der LBS und HBS-Trauma und dann kommt irgendein Teil, den ich nicht mehr verstanden habe.
Also, ja, und Michael wiederholt es dann nochmal und sagt dann zu der Patientin, hallo erstmal.
Genau, das hat mir auch gut gefallen.
Ich wiederhole, 61-jährige Patientin nach Brustunfall, kein ABC-Problem, neurologisch unauffällig, HBS-LBS-Trauma, 30 Sufenta, 2 Mida und dann Zitronen und 1000 Ringer sind drin.
Korrekt.
Also CT vorbereiten, Bauchsono, Labor, Kreuzblut. Hallo erstmal.
Und sagt dann, wir werden Sie jetzt gründlich untersuchen, wo man so denkt, ja, wenn die dir, also so wie er geredet hat, würde man denken, hoffentlich habt ihr mich schon gründlich untersucht.
Das ist so wie beim Zahnarzt, wenn man immer so hinten K3 und an B4 und oben links 4 und unten 2. So.
Stimmt, das irritiert einen auch immer. Christian und Bernd suchen im Wald und Christian sagt, sie ist bestimmt nach Eisenach zurück, was dafür spricht, dass sie wirklich noch nicht besonders weit gekommen sein können.
Ah ja, stimmt.
Und Bernd sieht ein Armband von ihr an einem Ast, wo auch irgendwie krass ist, dass sie das da verloren hat und dass Bernd es vor allem sieht. In der Klinik ist der Herr Schneider, der verzweifelt im Krankenhaus in diesen Fluren wartet und ein Gebet zum Himmel spricht, dass seine Frau gesund werden soll. Im Wald sehen wir dann, also wir sind jetzt im permanenten Wechsel, im Wald sehen wir wieder Clara vor sich hinlaufen. Sie fällt hin und winselt so leise Hilfe und wird dann aber lauter, also schreit lauter Hilfe. wieder in die Praxis, wo Nora sagt, wo Nora zu einem von diesen Leichtverletzten sagt, nee, wir gehen jetzt in die Gynäkologie. Und der Mann sagt, wieso das? Ja, heute gehen alle woanders hin, wir brauchen halt alle Räume. Also, ja. Was aber eigentlich eine coole Szene ist, weil es so ein bisschen auch zeigt, wie irritiert die alle doch noch sind.
Ja, hier macht heute jeder alles, sagt sie, glaube ich, auch. Ja,
ja, genau, stimmt. Ja. Und dann
Noch kurz zu der Waldszene, ich muss hier viele technische Dinge loben. Ich finde hier die Tonmischung total gut. Also, wo sie da so um Hilfe ruft, dass man so einen leichten Hall hört, aber auch klar ist, sie hat jetzt keinen Wald durchschreitenden Schrei, sondern, also, den konnten Bernd und Christian jetzt noch nicht hören, aber sie, also Christian, und Bernd rufen ganz laut und dann gibt's so einen Hall auf dem Waldklang. Also es war irgendwie eine gute Tonmischung.
Ah, okay. Das finde ich cool. Das ist sowas, was mir nicht so auffällt. Von daher schön, dass auch die technischen Sachen gut waren. Aber wahrscheinlich ist das, was mir eher unbewusst so auffällt und was dann irgendwie zum positiven Gefühl führt.
Sowas fällt oft auf, wenn es schlecht ist. Das ist dann halt so der Fluch der guten Taten.
Ja, das ist echt gemein, diese Art von Jobs, die immer nur dann auffallen, wenn es irgendwie nicht läuft.
Ja.
In der Praxis sagt Reves noch, der sich um diesen kleinen Jungen kümmert, der auch am Anfang schon gezeigt wurde, das war ja voll krass und so, und dann sagt, da gibt es so ein kleines Geplänkel darum, wie ob was jetzt Jugendsprache ist und sowas, also der kleine Junge sagt, so wie du das sagst, sagt das kein Mensch mehr, und dann sagt Reves halt, oh, so schnell ist man out. Mhm. Also man sieht, da kommt sozusagen wieder Besserung rein. Also der kleine Junge kann schon lächeln darüber und so. Oder kann schon wieder lächeln. Und dann geht es wieder zurück in den Wald. Clara schreit sehr laut Hilfe und Christian und Bernd finden sie liegend im Wald. Clara fragt, wo ist mein Pferd? Christian sagt, wieso dein Pferd? Also der ist kurz noch selbst irritiert und stellt dann aber fest, okay, sie ist einfach durcheinander, wir müssen sie sofort in die Klinik bringen. Und jetzt hört man auch, wie weit Clara gekommen ist, 450 Meter entfernt von der Unfallstelle, und dann brauchen sie noch einen Rettungswagen.
Ja, ist gar nicht so weit, aber natürlich ist wahrscheinlich das Problem, dass man nicht genau weiß, in welche Richtung ist sie weggelaufen.
Ja, stimmt. Aber dafür noch schnell gefunden, muss man sagen.
Ja. Und auch hier nochmal ein technisches Lob. Ich finde ihr Make-up hier total gelungen. Also so dieses bleich, farblos, so diese ausgetrockneten Lippen und so. Also sie sieht wirklich aus, als wäre sie sehr ausgemergelt. So.
Okay. In der Klinik kommt Michael zu Herrn Schneider und sagt, ihre Frau Magda ist stabil, sie können beruhigt sein und können auch gleich zu ihr. Und der Mann sagt, dann kann sie ja bald nach Paris. Also dieser Wunsch scheint wirklich wahnsinnig schon in seine DNA eingedrungen zu sein. Und Michael, ja, wenn sie Geduld haben, kann sie bald nach Paris. Was natürlich für ihn lustig ist, weil er natürlich die Vorstory gar nicht kennt.
Ja.
Und gleichzeitig ist es für ihn natürlich ein kleines bisschen komisch, weil, also das ist so eine Situation, wo er vielleicht denkt er in diesem Moment eine Sekunde an Lisa, weil sie doch auch nach Paris ist.
Ich kann auch mal wieder nach Paris. Ja.
Genau, ich komme mit.
Ja. Da war vorher noch so eine OP-Szene, ne, irgendwie, oder kommt die jetzt erst?
Ah, das ist gut, dass du sagst. Ja, warte mal, wo habe ich denn das?
Oder vielleicht kommt die auch jetzt erst, aber weil da hatte ich nämlich die falsche Vorstellung, dass es eine Hirn-OP ist von Clara. Aber das war wohl der Busfahrer, weil später wird der Busfahrer so gezeigt mit Gesicht. Aber es ist so, es geht von Christian, der, glaube ich, sagt, Verdacht auf Hirnblutung über in eine OP, genau, wo sie, glaube ich, am Hirn operieren. Da dachte ich schon, dass Clara jetzt am Hirn operiert wird. Aber okay, das war dann...
Das kommt als nächstes, genau.
Ah, okay.
Kommt als nächstes, ja. Genau. Ja. Erstmal gehen wir noch mal kurz in den Wald, und Clara sagt, sie sieht nicht mehr richtig, sie geht zum Notarzt, möchte, dass Christian mitkommt. Auch das wiederum fand ich gut gemacht, weil sie dann so zu Christian, du kommst mit, oder? Also diese Panik, die dann so da ist. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie Leute auch in so krassen... also auch kleine Kinder spüren ja genau, wen sie brauchen und was sie tun müssen, damit ihnen geholfen wird. Und Leute spüren immer sehr, wenn sie in irgendeiner Art von Gefahr sind. Und dass Clara das hier als Gefahr interpretiert, dass Christian nicht dabei ist. Also dass sie so denkt, mein Vater ist Arzt, der muss helfen. Mhm. So, da war so eine Verzweiflung mit dabei, die hat mir irgendwie gut gefallen.
Und auch schön, dass trotzdem hier noch mit zwei kurzen Zeilen der Polizist sagt, nein, Christian kann jetzt nicht gehen, ich brauche noch die Zeugenaussage. Relativiert wird, weil er dann sagt, ja, ich komme dann später aufs Revier, weil das ist meine Tochter und so. Also ein verständnisvoller Polizist sagt dann, ja, okay. Aber eigentlich ja auch was, durchaus realistisch ist, dass man dann eben nicht einfach weggeht, sondern dass man dann noch eine Zeugenaussage machen muss.
Ja, genau, so dieser, also man kann ja nicht unbedingt dem Polizisten Vorwurf machen, aber wie in so einem Moment die Emotionen auf so Verwaltung clashen. Ne? Mhm. Das stimmt. Jetzt kommen wir zur OP-Szene in der Klinik. Da weiß Christian, sagt, glaube ich, dass ein CT gemacht werden muss. Er spricht
Michael ist, glaube ich, in der OP.
Warum steht hier Christian weist CT an?
Wer ist denn jetzt? Das kann sein, dass es die Ankunft ist noch mit Clara im Krankenwagen, die jetzt ankommen am Krankenhaus.
Ja, und dann okay, kann genau. Sein, dass, ja. Und er spricht von einer zerebralen Blutung und einem HBS-Trauma. Und dann sehen wir das OP-Zimmer, wo Michael den Busfahrer operiert.
Ah, ja, okay.
Dann wird kurz, also man sieht die OP, also man sieht jetzt hier keine Körperteile und so, aber es wird schon so OP-Besteck gezeigt. Wir sehen das irgendwie, da wird diskutiert, dann heißt ja, die Blutung ist zu diffus und das wird schon so gezeigt, wie es, finde ich, ungewöhnlich ist für die Serie, also wo ja unschöne Bilder schon sehr stark vermieden werden.
Mit blutigen Tupfern und so, ja.
Genau, und irgendwie stellen sie dann aber fest, dass es gab irgendwie einen Wert, der runtergegangen ist, etwas beängstigend, der sich dann aber wieder bessert und man merkt, dass sie die OP, also es wird schon das Gefühl vermittelt, wir kriegen das hin.
Ja.
Im Flur sehen wir dann auch des Busfahrers, Frau und Kind.
Ah, das waren die, okay, ja.
Genau, und Tanja kommt dann in den Flur, wo ich mich gefragt habe, warum ist sie aus der Praxis eigentlich jetzt gegangen? Also das ging ja dann doch relativ schnell. Ja. Aber kann ja sein, dass sie irgendwie, dass es dann doch wirklich zügig ging mit den Leichtverletzten. Und dann sieht sie Christian, umarmt ihn und fragt, was mit Bernd ist. Jetzt, Konstantin, kommst du ein bisschen durcheinander. Was ist mit Bernd? Ich nehme mal an, sie hat eher gefragt, was ist mit Clara? Und Christian sagt, wir wissen es jetzt nicht.
Nee, sie fragt auch nach Bernd und er sagt dann irgendwie, ja, der ist gerade in Behandlung wegen seiner verbrühten Hand, weil ich glaube, er hat sich den heißen Tee ja über die Hand geschüttet.
Ja. Dankeschön. Ja. Dann kommt... jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken.
Ich habe noch, um dich kurz aufzuhalten, noch eine Message dieser Folge. Es sind ja sogar zwei Messages drin, die irgendwie mit mir sprechen. Die eine war dieses, man sollte nichts aufschieben, man sollte nicht sagen bei der Hochzeit, wir wollen mal nach Paris und das dann 30 Jahre nicht schaffen. Und man sollte sich nicht im Streit trennen. Das war, glaube ich, bei Tanja und Christian hier das Thema. Das wird jetzt hier noch nicht ausgesprochen, aber sie haben sich im Streit getrennt. Christian hat diesen Unfall und in dem Moment, wo Tanja dann da in die Klinik kommt, ist dann nicht das Thema, was war denn nun eigentlich mit diesem Strafzettel? Sondern dann ist es total trivial, worüber man sich gestritten hat. Und das sind irgendwie auch noch zwei Botschaften, die Folge vermittelt. Also jetzt geht's ja los hier. Action-Szenen, Botschaften.
Stimmt, da steckt viel drin. Ja. Ich merke langsam, dass ich sozusagen so konzentriert das jetzt abarbeite und langsam merke ich, also ich habe es genau wie du gemacht, dass ich so einzelne Anfangsbuchstaben genommen habe und jetzt habe ich kurz noch überlegt, M kommt, wer ist M? Ach ja, Michael.
Marlene.
Michael kommt und sagt, der Busfahrer ist stabil, also ihr Mann ist stabil, sagt er zu der Frau, beziehungsweise ihr Vater halt. Die OP ist gut verlaufen, er wird durchkommen. Und dann sagt er noch zu Christian, dass Clara gerade vorbereitet wird. Und die, beziehungsweise er weist sein Team an hier, dass Clara jetzt vorzubereiten ist. Und dass die Frau und das Kind, die bekommen die Info, dass der Busfahrer im Aufwachraum ist und sie in 2 Stunden zu ihm können. Damit ist eigentlich die Busfahrer-Story zu Ende.
Ja. Ich glaube, das Problem bei Clara ist halt, dass diese Blutung in einem schwer operierbaren Bereich liegt oder so. Das heißt, sie können nur hoffen, dass die Blutung mit ein paar Maßnahmen, und sie haben jetzt, glaube ich, dann so eine Art Ventil gelegt, ich weiß nicht, wie das medizinisch heißt, dass die Blutung halt zurückgeht und so, weil sie es nicht operieren können. Das ist, glaube ich, das Problem bei Clara.
Genau, das wird jetzt gleich kommen, weil sie gucken sich erstmal im CT Clara an.
Ah, okay.
Der Arzt sagt, es tut mir leid, Christian, Clara hat eine interzerebrale Blutung mit einem perifokalen Ödemzone. Christian sagt, verdammt. Und damit ist klar, es gibt ein großes Problem. Michael sagt, ich brauche sofort ein OP-Team. Und zu Christian sagt er aber, klar, wir kriegen das hin. Und dann wartet Christian vor dem OP-Saal. Tanja kommt zu ihm und sagt, dass auch Inge und die Kinder gleich kommen. Sie warten ein bisschen und Tanja sagt, es ist gut, wenn wir warten müssen. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Was mich ja überrascht hat, weil weiß nicht, ist das unbedingt so, dass keine Nachrichten gute Nachrichten sind?
Ich sage das auch immer so, aber ja.
Okay. Michael kommt dann raus und sagt, sie ist stabil, sie hat eine Ventrikeldrainage zur Hirndruckentlastung bekommen. Christian fragt, ob sie genau. Christian fragt, ob sie intubiert ist und Michael sagt, extubiert, sie atmet spontan und sie hoffen, dass sich die Blutung nicht weiter ausdehnt. Und dann fragt Tanja, wäre also im Notfall, und dann ist irgendwie klar, sie will es nicht aussprechen und sagt, es ist jetzt kein günstiger Bereich für eine OP, falls du das meinst, also das, was du eben auch schon meintest. Ja. Und Christian sagt, können wir sie sehen, und das geht aber, und sie gehen zu Clara, die intubiert ist und verschlossene Augen hat, also die, ich sag's mal so, leblos im Prinzip und an Geräte angeschlossen in diesem Raum, in dem Krankenzimmer zu finden, das ist auch nicht ansprechbar. Und Christian schaut sie an und ja, es ist sehr emotional, sagt, sie ist so zerbrechlich, und Tanja sagt, sie ist aber auch zäh und die Blutung wird zurückgehen. Und Christian sagt, was ist, wenn Hirnschäden bleiben? Ich mache mir so Sorgen um sie. Vorhin im Wald, da dachte ich, wenn es mich statt ihr erwischt hätte, wäre das Letzte zwischen dir, also Tanja, und mir ein Streit gewesen. Und da sagt Tanja, aber wir hatten keinen Streit, es war kein Streit. Du warst doof und ich war genervt. Was irgendwie nochmal ein interessanter Move ist, nochmal in kleiner Form hier zu machen.
Ja.
Und Christian sagt, dass es ihm leid tut, und Tanja sagt, wenn Clara aufwacht, dann müssen wir uns alle was versprechen. Wenn wir Streit haben oder Ärger oder so, dann müssen wir das aus der Welt schaffen, bevor wir das Haus verlassen oder ins Bett gehen. Und sie gibt Christian einen Kuss, und dann sieht man kurz Michael, wie er angestrengt in seinem Büro zusammensackt, also für ihn war es auch ein harter Tag. Tanja und Christian warten die Zeit vor Clara am Bett, und Michael kommt, die ganze Familie kommt und legt sich in den Arm, und alle gucken verzweifelt, beängstigt zu Clara, und plötzlich öffnet aber Clara die Augen und sagt einfach, ich habe Durst, und man sieht hoffnungsvolle Blicke bei allen und Tränen über zum einen der Angst, der Verzweiflung, aber auch der Freude, dass sie anscheinend wieder zu sich kommt, und dann gucken Clara und Christian sich an, und mit diesem sich angucken sehen wir den Abspann.
Folge 100. Ein rabenschwarzer Tag mit einer interessanten Rollenvertauschung hier in Verstaubt und Altbacken. In der letzten Szene fand ich ja nochmal ganz schön, dass man den Mut hatte, Tanja und Christian, oder das war die vorletzte Szene, unverständlich so ein bisschen sein zu lassen. Dass nicht jeder Satz da so wichtig ist. Der Text ist da nicht so wichtig, sondern die Haltung und die Emotionen, die die Figuren haben. Also so dieses... ja, du warst blöd und ich war genervt und so. War ganz schön, weil sie sind eben so ein bisschen nuschelig drauf. Das macht's aber auch irgendwie intim. Und ansonsten, ja, also eine actiongeladene Folge, würde ich sagen, mit ziemlich vielen Nebenfiguren, aber auch mit irgendwie authentischen Nebenfiguren. Die Polizisten, die Krankenwagenmitarbeiter, aber auch so diese ganzen, wie heißt das, diese Mädels da, diese rosa gekleidete Partygesellschaft, und irgendwie auch schöne Sachen, die so, wo man so fast wie heißt das, wenn man so, heißt das Kaleidoskop? Nee, aber wenn man so kurz mal so einen Eindruck gewinnt von Personen, aber dann sind sie auch wieder weg. Also man hat irgendwie kurz ein Männerpärchen kennengelernt und dass sie irgendwie einen Kinderwunsch haben, aber dann sind sie auch wieder verschwunden. Man hat kurz ein altes Ehepaar kennengelernt, die einen Wunsch haben, nach Paris zu kommen, und dann sind sie wieder weg. Also so dieses, das ist collagenartig, nee, es ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt das richtige Wort bestimmt nachher nach der Aufnahme ein. Aber das so Blitzlichtgewitter von Nebenfiguren, und das war irgendwie ganz, ganz cool.
Voll, also es geht mir mit dieser Folge ähnlich wie mit dieser Pandemie-Folge. Ich habe keine Lust, die nochmal zu gucken, und sie sind nicht das, vermitteln nicht das Kleist-Feeling, das ich mag, und gleichzeitig sind sie so mit die Besten. Genau, wie, was ich auch vorhin auch meinte und du jetzt auf eine andere Art auch sozusagen, dieses, wie viele Geschichten in so einem Bus stecken, in so, auf so einer Fahrt, wie sehr man alle ein bisschen kennenlernt. Auch, was ich vorhin auch so meinte mit diesem, dass Clara so gegen den Trend ist, also es ist wirklich nicht alles ist ganz schlimm und jetzt wird alles ganz gut, sondern den einen geht's gut, den anderen plötzlich nicht mehr und sowas. genauso wie das auch am Ende ja offen ist, was mit Clara ist. Ne? Das wird ja auch sehr selten. Also es gibt einen optimistischen Abschluss, aber es ist nicht gesagt, dass Clara damit durchkommt. Und also wer jetzt sagt, ah ja, cool, Clara geht's wieder gut, der hat irgendwie ein paar Schritte zu schnell gedacht. Und mal gucken, was jetzt in der nächsten Folge kommt. Also auch den Mut. Und ich fand das Ende auch wirklich berührend. Also auch klar, diese Frage, muss man jetzt, ob man Streit immer klären muss, bevor man aus dem Haus geht, kann man drüber diskutieren, aber fände ich auch spannend, darüber zu diskutieren, also weil also man macht sich so Gedanken darüber, wie schnell Sachen so gehen können und so, also schon doch eine Folge, ich würde mal denken, wenn man sozusagen eine Folge, wenn, ich sag mal, wenn es eine Folge gibt, die einem noch vielleicht mal im Traum begleitet, dann wäre es wahrscheinlich die.
Ich ziehe die Parallele zu der Epidemie-Story auch, weil beide Folgen sind so, wo man sich getraut hat, das typische Erzählschema zu verlassen, auch den Ort zu begrenzen, die Zeit zu begrenzen, und dann wird's irgendwie eine intensive Folge. Ungewöhnlich ist nicht immer gut, aber man hat hier was, also beide Male was Ungewöhnliches gezeigt, und dadurch hat man irgendwie bei mir zumindest, wenn wir jetzt alle Folgen gucken, sofort die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, da stecken sogar Messages drin für mich. Also eben, man sollte sich nicht im Streit trennen. Vielleicht auch das andere mit, man sollte nichts aufschieben oder man wird schnell alt und out. Also da stecken Sachen drin, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte, dass das zur Sprache kommt. Aber du hast auch recht, dass es natürlich blöd wäre, wenn in der nächsten Folge es heißt, seit Clara genesen ist. So, sondern wäre jetzt schon schön auch noch zu sehen, wie es vielleicht weitergeht, weil Christians Bemerkung, es kann Hirnschäden geben, kommt ja nicht von ungefähr.
Voll, ja. Und eine Sache finde ich auch noch richtig cool, dass wir nämlich überhaupt nicht erfahren bis zum Ende, vielleicht in der nächsten Folge, aber glaube ich nicht, wer verantwortlich für den Unfall ist. Mhm. Also könnte ja, also das Bild von oben legt es etwas mehr nahe, dass es der Traktor ist, weil der sozusagen von der Seite kommt und der Busfahrer ja vermutlich einfach ein gleichmäßiges Tempo gefahren ist, die Landstraße runter. Aber kann auch sein, dass der Traktor da irgendwie hängen geblieben ist und der Busfahrer nicht gebremst hat, oder vielleicht hatte der ja auch einen Sekundenschlaf und ist dann, was weiß ich, man weiß es nicht. Und damit ist es für uns genauso unklar. Und wir haben nicht so dieses, da gab es einen Bösewicht, der ist dann der ist betrunken da die Straße runtergefahren oder sonst was, und damit gibt es wieder so eine Abgrenzung von so einer bösen Welt, zu der man selber nicht gehört oder sowas, sondern ja, es kann einfach schnell passieren und man weiß nicht, es kann ein erfahrener, guter Busfahrer sein und trotzdem passiert was. Also
es ist nicht der Fokus der Folge zu zeigen, was ist jetzt hier irgendwie, wer ist der Schuldige oder was ist in dem Unfall passiert, sondern was macht es mit den Leuten, die in dem Bus sitzen. Und ja, was ja bei mir eine Selbstbeobachtung war, dass ich durch diesen weniger starken Fokus, dadurch, dass ich nicht Notizen mitgemacht habe nebenbei, vom Abspann total überrascht war. Also, dass ich so dachte, die Folge geht bestimmt noch 10 Minuten, weil ich habe ja auch nicht ständig dann auf die Uhr geguckt oder auf den Cursor, der in der Wiedergabeleiste voranschreitet, weil ich nicht ständig Pause gedrückt habe. Und auf einmal kam es so, ist die Folge jetzt schon vorbei?
Ja, das ist natürlich ein cooler Moment. So schnell geht.
Ja.
Wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe ja darüber nachgedacht, weil mich das Ende wirklich so, also ich war jetzt nicht komplett, ich war jetzt nicht den Tränen so nah, aber es hat mich schon berührt, so. So dieses Ende. Und ich habe dann so gedacht, ach, ist so eine Folge, die so dunkel ja auch irgendwie ist, sollte man da mal den Dahlmann pausieren lassen. Ich habe aber trotzdem einen mal genommen, weil ich dann doch dachte, irgendwie ist es eine Serie und es gibt auch einen Teil, der noch nicht mit dem Unfall direkt zu tun hat, und wir haben hier keine realen Menschen, deren Schicksal hier gelitten hat. Von daher, hast du auch einen, oder?
Ich habe einen, ja.
Dann würde ich sagen, gibt's den Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Es hat einiges gebraucht, um mich davon zu überzeugen, nicht den Raucher zu nehmen. Also gut, man kann vielleicht noch sagen, er ist irgendwie unter Schock und so, aber meine Güte, ey, das, also ich verstehe das ja eh nicht, dass Raucher teilweise irgendwie, wenn ich im ICE bin, an jeder Haltestelle nötig haben, wenigstens für die eine Minute, wo der ICE am Bahnhof steht, dann da schnell an die Tür und zwei Züge schnell. Wenn ich jetzt Alkohol statt Zigarette haben würde, würde ich doch auch nicht sagen, ich muss schnell noch ein Bier trinken, sonst kann ich hier nicht weiterfahren. Das ist doch völlig krank. Das ist doch völlig krank. Also, dass man in diesem Moment auf die Idee kommt, sich erstmal eine anzustecken und dann aber auch noch in der Benzinlache zu stehen. Also, es ist schon heftig. Aber dann auch vielleicht doch zu naheliegend. Und deswegen geht mein Dramann an Jan Drewes.
Ah, okay.
Und zwar, der hat für mich hier zwei ungünstige Auftritte. Nämlich einmal für diesen Moment, wo die Codes durchgeht. Also ich glaube, Nora weiß sie nicht, weil Jan Drewes Vorteil ist ja, dass der als Notfallsanitäter gearbeitet hat, irgendwie für die Bundeswehr. Und Nora ist halt nur, in Anführungszeichen, nur Praxishilfe. Das heißt, er kennt ein paar Sachen über Notfallsanitäterdienst, das sie nicht kennt. Aber dieser Moment, wo er in der Gruppe mit Hatzfeld und mit Tanja und mit Nora steht und Tanja sagt, ja, da gibt's jetzt irgendwie einen Code rot oder der ist Code grün oder so. Und er dann erstmal wie ein Android aufziehen muss. Ja, und dann gibt's auch noch Code blau und es gibt auch noch Code schwarz. Also nur, um zu zeigen, was er alles weiß, so richtig besserwisserisch. Und der zweite Moment ist, wie er sich versucht, an diesen Jungen anzubiedern mit so einer Jugendsprache und dann auch noch sagt, ja, dieser Unfall, der war ja wohl der total krasse Oberhammer. Also sorry, da könnte die Tochter deines Chefs sterben oder bleibende Hirnschäden davon tragen. Und um die Stimmung aufzulockern, sagst du, der Unfall war der total krasse Oberhammer. Und wie gesagt, nur um sich anzubiedern und die Jugendsprache ist noch nicht mal mehr aktuell. Also da kann man schon mit Recht behaupten, dass er schnell alt und out ist.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr guter Dahlmann, finde ich, weil da hast du recht. Irgendwie sehr unangenehm zur Selbstprofilierung genutzt, das
von den anderen.
Meiner ist sehr unspektakulär, sehr unkreativ, aber er ist überaus berechtigt. Weil der Dahlmann nun mal an Leute geht, wie wir immer sagen, die glauben, dass sie davonkommen. Ja. Und das sind nun mal die fünf Junggesellinnen, die in diesem Fall einfach so davongekommen sind. Und die mir so auf den Keks gehen, wirklich. Ich finde das so daneben. Also die sind so eine von den worst Dahlmann-Leuten, die, also weil oft ist es so, dass Leute ja auch irgendwie einen Satz, wenn da so ein Satz kommt, der so rausrutscht, ist das verziehen, so, auch wenn es einen Dahlmann dafür gibt. Aber hier, wie man so Leuten auf so einem engen Raum auf den Keks gehen und keine Rücksicht da nehmen kann, was Lautstärke angeht, was Alkoholpegel angeht und sonst was. Also als Busfahrer hätte ich halt klar gesagt, Alkohol bleibt hier, ihr seid leise, ansonsten seid ihr auf der nächsten Bundesstraße, egal in welcher Kreuzung seid ihr draußen. Mhm. Also ich habe wirklich deswegen hasse ich ja auch so in vollen Zügen, so mit Fußballfans oder sowas, so Leute, die keinen Respekt vor dem Ruhebedürfnis anderer haben. Da bin ich ganz allergisch, deswegen die Junggesellinnen, keine speziell besondere Beobachtung, aber
Okay.
muss sein.
Ja, ich schätze, ich bin da irgendwie schmerzfrei. Also wenn ich da im Bus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, lass sie halt feiern und so. Aber ja. Kannst du auch verstehen, dass man davon genervt ist.
Ja, also, ja, das, da bin ich, da habe ich keine Toleranz.
Okay.
Nächste Folge ist die Folge 804, das große Zittern. Christians Tag beginnt mit einem Notarzteinsatz mit gleich zwei Patienten. Auch Tanja hat einen Patientendoppel. Dazu muss noch ein heftiger Streit in der Villa geklärt werden.
Mhm.
Das sagt nicht, ob und wie es mit Clara weitergeht.
Nee, nur dass es wieder Streit in der Villa gibt. Also da geht's offenbar weiter mit Strafzetteln oder du hast keine Ahnung von Familie oder sowas.
Wenn es zwischen Tanja und Christian ist, ne? Ich überlege gerade, gibt es sonst noch jemanden? Nee,
also Paul und Lotte und Paul, halt wieder, ja.
Naja, man müsste doch eigentlich sagen, eigentlich hätte Tanja auch, eigentlich müsste es sein, wenn wir uns streiten, dann wird ab jetzt Nudeln gekocht mit Tomatensauce, weil das scheint ja ein Heilmittel zu sein.
Ja, oder ich sag dir, dass ich mal in der Band gespielt habe und dann ist alles wieder gut.
Na genau, also mal gucken, aber ich bin gespannt. Ich finde ja den Streit, also dass es hier so knallt, finde ich gut.
Es könnte natürlich auch mal ein neues Paar geben. Tanja und Paul streiten sich oder so.
Das wäre spannend.
Das wäre dann so ein bisschen so, dass halt auch so ein bisschen das reinkommt, dass die nicht so richtig verwandt sind und trotzdem miteinander auskommen müssen, weil halt wegen Partnerschaft das jetzt so die Situation ist und so. Aber wir werden sehen.
Mal gucken. Letzte Frage für diese Folge. Wie war es für dich?
Ja, es ist witzig, weil ich musste mich dran gewöhnen, weil ich nicht genau wusste, hast du darüber schon gesprochen oder kommt es noch und so. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen habe ich auch zweimal zu weit vorne gelegen mit Sachen, wo du dann noch drüber gesprochen hast. Es hat auf jeden Fall noch mal Perspektiven eröffnet und war auf jeden Fall auf eine Weise entspannter, weil man so ein bisschen mehr kommentieren kann, auf eine andere Weise angespannter, weil man nicht weiß, was wird der andere mich fragen und so. Hat beides seinen Vor- und Nachteil. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt sind wir ja schon in den letzten im letzten Drittel oder Viertel, aber hätte man natürlich auch am Anfang so machen können, dass man sich abwechselt oder so. Aber ich denke, es war gut so, wie wir es gemacht haben.
Also ich fand, ich habe mit der Dauer der Zeit gemerkt, dass man hier an der Stelle, die du normalerweise hast, ein Tick konzentrierter noch sein muss, ein bisschen mehr Redeanteil hat und sowas. Und so gegen Ende habe ich so gemerkt, was war nochmal das für ein Buchstabe und sonst was, dass man ein bisschen die Konzentration verliert, gerade weil es auch, wir haben es natürlich früh am Morgen, kurz vor 8 an diesem Donnerstag.
Ja, da ist man halt noch müde morgens manchmal, ja.
Ganz genau. Aber ich würde sagen, du machst es besser, von daher freue ich mich, wenn du es, wenn das große Zittern von dir wieder übernommen wird.
Aber das ist auch gut gemacht. Also alles, alle Achtung für das erste Mal, sage ich, also einfach mal so spontan reingesprungen, war es auf jeden Fall cool.
Dankeschön. Ja, cool. Das ist doch schön. Dann hören wir uns in 7 Tagen wieder beim großen Zittern, Folge 101. Und genau, habt eine gute Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
Dann müsste ich jetzt eigentlich noch so abschließend ein bisschen rumstammeln, damit es auch ganz authentisch ist. Ne? So,
ja,
dann wünschen wir...
Genau. Du hast ja die Folge aufgenommen, jetzt wo in 7... weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwie so.
Genau. Alles klar.
Okay. Richtig stammeln kann nur ich.
Genau, ich kann es nicht nachmachen. Wir hören uns in 7 Tagen mit das große Zittern.